Herzlich willkommen zu Wo wir klauen, einem Podcast für den Ideenklau. Mein Name ist Pete und ich klaue heute bei Die Kane Chroniken, den Culture Novels von Ian M. Banks und bei The Wicked and the Divine von Kieran Gillen.
Und mein Name ist Nachi und ich klaue heute bei The Nightmare Before Christmas von Tim Burton und Pillars of Eternity 1 und 2 von Obsidian Games. Hast du frische Beute, Piet?
Ja, ich habe frische Beute dabei. Und zwar, meine frische Beute ist ein Videospiel, das ich vor kurzem ganz exzessiv gespielt habe und auch sehr genossen habe, und das heißt Unsighted, und es ist ein Spiel von einem kleinen Entwicklerstudio.
Kleine Korrektur vom Wo wir klauen Studio Dämon. Das Spiel ist von Studio Pixelpunk.
Es sind zwei EntwicklerInnen, ich glaube beides Transfrauen aus Brasilien, und die haben so ein wunderschönes, sehr atmosphärisches, im weitesten Sinne Top-Down Metroidvania gemacht. Also so würde ich es halt beschreiben, was das Genre angeht. Es erinnert so ein bisschen an Hyper Light Drifter, falls die eine oder andere das kennen. Also sehr moody, aber es hat halt eine viel stärkere oder viel präsentere Story mit viel präsenteren Charakteren. Und das, was mich an dem Spiel so fasziniert hat, ist, es hat so eine Art Zeitlimit, also so ein bisschen wie halt irgendwie, ja, Majora's Mask. Also die Story ist so, dass es halt Androiden gibt, oder ja, Androiden, und diese laufen halt in den Überresten der Erde rum und in den Überresten einer menschlichen oder von Menschen erbauten Stadt. Und dort ist irgendwas passiert, also das ist ein Meteor runtergekommen, und das hat den Androiden Bewusstsein gegeben, oder allen Robotern, so besser gesagt. Ich glaube, die nennen sich gar nicht Androiden, sondern wirklich Robots. Und dieses Bewusstsein hat dafür gesorgt, dass die Menschen und die Roboter dann halt irgendwann aneinander geraten sind, beziehungsweise die Menschen versucht haben, die Roboter aus dem Weg zu schaffen, und die Roboter dann gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Ja. Und du spielst halt eine so eine Roboter-Kämpferin, die aus so einem Stasis-Schlaf erwacht und dann feststellt, dass alles scheiße ist, und versucht halt irgendwie die Leute, die ihr am Herzen liegen oder lagen, weil sie sich erstmal nicht an alles erinnern kann, zu retten. Und es ist unglaublich süß und herzlich gemacht, und dieses Zeitlimit basiert halt darauf, dass man halt echt nur eine gewisse Anzahl an Tagen hat, Ingame-Tagen, also ein ganz knappes Zeitkontingent, um dieses Spiel zu beenden. Man kann das ausschalten, ich habe es auch ausgeschaltet, also keine Sorge, weil ich das lieber halt cool irgendwie mir Zeit nehme und alles erkunde. Macht dann aber vielleicht Spaß für das zweite Mal, wenn man es halt dann kennt, das Spiel, dann ganz andere Routen zu nehmen, ganz anders irgendwie ranzugehen, weil das Spiel hat halt auch, gibt einem die Möglichkeit, komplett irgendwie anders zu spielen, als man halt irgendwie beim ersten Mal gespielt hat, weil man hat halt verschiedene Nahkampfwaffen, man hat halt Fernkampfwaffen, und das kann man links und rechts quasi auf eine Hand legen, und deswegen kannst du halt mit einer Axt und mit einem Maschinengewehr durch die Gegend laufen, und es ist halt super coole so Pixel-Grafik, und du kämpfst halt gegen andere Roboter, die auch unsighted sind. Also die unsighted sind, das heißt, denen ist dieses Bewusstsein abhanden gekommen. Das läuft halt aus.
Ah,
ja. Und deswegen rennst du im Grunde die ganze Zeit rum und sammelst halt diesen Meteoritenstaub, um die Leute, die du magst, sozusagen damit zu versorgen, damit die mehr Zeit haben. Und das ist so im Grunde die ganze Story, und es gibt halt wunderschöne, niedliche Charaktere. Es gibt einen sehr gruselig aussehenden Typen, der heißt Tobias, der hat so eine große Tolle und sein Körper ist halt irgendwie wahrscheinlich für einen Kampf gebaut worden, weil er so aus so wie so eine Spinne aussieht im Grunde.
Mhm.
Und hat halt so zwei so Schwerter quasi als Arme und vier Beine. Und der mag aber so gerne Hunde und versucht sich halt Arme zu bauen, mit denen er Hunde streicheln kann. Und du musst ihn halt dabei unterstützen und musst halt die Hunde, die es halt gibt in der Welt, irgendwie finden und sie ihm bringen. Und dann sind das halt auch so Begleiter, die dir halt auf dem Weg halt irgendwie helfen. Und
das ist schön.
Ja, und es ist halt echt ein richtig gut gemachtes Spiel. Also das Kampfsystem ist knackig und macht halt Spaß. Der Sound ist super, der Look ist Hammer. Also sieht wirklich auch die Farben und so. Es regnet halt die ganze Zeit, oder nicht die ganze Zeit, aber fast die ganze Zeit in dem Spiel. Und die Musik ist super cool. Die Story ist wirklich gut gelungen. Und ich hoffe, dass sie noch einen zweiten Teil machen, weil es ist echt ein Spiel, was das mehr als verdient. Das ist richtig, richtig große Empfehlung. Eines der besten Spiele, das ich 2021 gespielt habe.
Klingt echt cool. Vor allem auch die die Accessibility durch das Ausstellen des Timers.
Ja, total.
Weil so ein Timer ist eine coole Sache, weil ich finde, das forciert einen irgendwie als jemand, der manchmal einfach rumeiert, forciert es einen dazu, nicht rumzueiern, aber richtig. Als jemand, der vielleicht auch ein bisschen länger braucht, bis eine Mechanik mal so drinne ist, ist es halt ärgerlich, wenn man dafür dann Zeit irgendwie verschwenden muss, die man eigentlich für andere Sachen, und das ist sehr, sehr cool.
Ja,
klingt
genau.
Super, voll schön.
Ja. Und das ist halt echt cool, also du kannst halt, also das Spiel startet halt eben auch mit so einer Warnung, dass es halt darum geht, dass das Spiel um, also die Handlung, alles.
Es geht um Zeit, es geht ja auch mehr Zeit zu haben, ja.
Ja, es dreht sich halt genau darum, es dreht sich um Zeit und was wir mit unserer Zeit anfangen und so weiter und so fort.
Mhm.
Und die Mechanik, diese Timer-Mechanik lässt sich dann natürlich deaktivieren, aber ich weiß auf jeden Fall auch aus der Story und
warum
so weiter,
sie da ist.
Warum sie da ist und warum es halt sinnig ist, diese Mechanik dennoch, also dass man sich darauf einlässt, quasi gegen die Zeit anzukämpfen. Weil das, was halt passiert ist, dass die Leute es gibt so eine Stadt in der Mitte der Map und die wird halt immer leerer mit der Zeit, weil die Leute halt immer mehr Leute halt unsighted gehen. Und es gibt manche, die haben halt Namen und wenn die halt weg sind, dann kannst du dann zum Beispiel keine Waffen mehr kaufen oder keine Upgrades mehr machen oder sowas. Und du musst dann immer echt so das jonglieren und dich halt auch in Gefahr begeben und dich beeilen und sowas. Und wenn du halt dann an einem Boss, keine Ahnung, 4, 5 Versuche machst, dann ist das halt echt so, oh Gott, scheiße, das geht nicht. Ich muss jetzt, so, ne? Und das ist, das ist schon cool gemacht.
Das macht was mit einem auf jeden Fall.
Total.
Das
ist
ziemlich cool.
Ja. Das ist meine frische Beute. Große Empfehlung. Ich habe es auf der Switch gespielt. Ich glaube, es gibt es auch für den PC und ich glaube, es auch für die Playsee hier auch raus. Also müsste man nochmal gucken. Wir schreiben es in die Shownotes rein. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und das Studio, das es gemacht hat, verdient jeglichen Support, meiner Meinung nach. Weil die wurden so ein bisschen overlooked, als es rausgekommen ist und völlig zu Unrecht, weil ich finde, gerade letztes Jahr sind nicht so viele super gute Spiele rausgekommen. Aber so persönliche Meinung. Und das gehört auf jeden Fall zu den Besten.
Aber ich würde das wahrscheinlich auch so unterschreiben, zumindest von dem, was ich so gehört habe auch.
Was ist denn deine frische Beute?
Meine frische Beute ist sehr alt, aber für mich neu entdeckt ein bisschen. Ich habe gerade einen alten Anime, den ich vor Jahren gemocht habe, nochmal frisch für mich entdeckt. Das ist Gin no Saji heißt es, beziehungsweise ist eher bekannt unter Silver Spoon. Jetzt habe ich natürlich die AutorIn vergessen. Aber es ist die gleiche AutorIn, die auch Full Metal Alchemist geschrieben hat.
Ah.
Genau, Arakawa Hiromu. Ich habe es sogar gewusst, aber man will ja nichts Falsches sagen, gerade bei sowas. Ja. Es geht um jemand, der von der Mittelschule auf die Oberschule geht, wie das so oft ist. Ich würde es als Slice of Life Schulanime bezeichnen, aber der Twist und was das Ganze spannend macht, ist, dass er auf eine Highschool geht, die sich mit Agriculture beschäftigt, also gib mir da mal gute Landwirtschaft, das Wort habe ich gesucht. Ja. Genau, Landwirtschaft auf Hokkaido, da ist viel Landwirtschaft, das ist vom Klima her auch so ein bisschen unsere Breitengrade ist, eher, also da schneit es auch zum Beispiel ordentlich und solche Sachen und da ist viel Land und viel Landwirtschaft eben, auch so Tiere zum Beispiel viel und da geht es dann halt darum, dass er da hinkommt und er ist halt der Odd One Out, der geht da aus, also normalerweise, die meisten SchülerInnen dort sind halt Leute, die damit zu tun haben, ne? Kinder, deren Eltern eine Farm haben oder was in die Richtung, eigentlich fast nur. Und er geht da halt hin, weil er irgendwie was etwas entfliehen möchte und so. So ein bisschen. Nämlich Leistungsdruck und sowas. Und das Coole ist halt, wir sehen das dann eben spannenderweise natürlich durch seine Sicht, weil wir ja eigentlich wahrscheinlich auch eher der Außenseiter sind und nicht so viel mit landwirtschaftlichen Dingen zu tun haben. Deswegen ist das eben eine tolle Perspektive. Ich mag die Themen, die angesprochen werden, eben dieser Leistungsdruck und was das mit uns macht, aber eben auch irgendwie Fleischkonsum. Da kriegen die halt Ferkel und dann sagen alle, hey, gib denen keinen Namen, das ist blöd, weil die werden halt am Ende, wenn die erwachsen sind und das ist nicht lang, das sind 3-4 Monate, werden die geschlachtet und so. Und wie er das dann auf sich nimmt und damit umgeht und wie er aber auch zum Beispiel bei den anderen dann ein bisschen für Denkanstöße sorgt, weil für die ist es halt total normal, dass das halt jetzt einfach Essen ist, ne? Ist auch sehr schön, wenn sie nennen das auch Butadon, also das ist ein Gericht einfach, ne? Also das ist Schweinefleisch auf Reis. So heißt dann dieses Schwein. Und sie gehen dann, aber wie sie dann damit umgehen, halt quasi auch so, dass er bei den Leuten, für die das halt einfach normal ist, nochmal eine neue Denkanstöße sind. Mir so, ich habe das für normal hingenommen und jetzt denke ich nochmal über meinen Fleischkonsum nach und sowas. Also wie sich, da wird jetzt keiner vegetarisch oder so, aber es geht einfach darum, da nochmal einfach einen Blickwinkel drauf zu haben und auch auf die Industrie und eben auch industriellere Farmen mit mehr Maschinerie und nochmal mehr mit Hand, das sind so Themen, was es aber auch bedeutet, irgendwie eben, wie gesagt, ne, Konsum oder eben auch mehr vom, sich bewusst zu werden, wo das eigene Essen halt herkommt und sowas alles wird so angesprochen, auch auf landwirtschaftlicher Basis oder generell Leben mit Tieren, also man muss einem Club beitreten in dieser Schule und er wird dann getritt dann dem Pferdereitclub bei.
Okay.
Als jemand, der halt noch nie ein Pferd auch irgendwie aus der Nähe so richtig gesehen hat und so weiter und so fort. Das sind sehr humoristisch oft natürlich, total.
Das kann sie auch, auf jeden Fall.
Nee, genau, und auch in der ersten Folge, wie sie halt irgendwie, wie er dann rausfindet, wo Eier herkommen. Wie er die erste Folge oder die zweite damit verbringt, drüber zu sinnieren, dass die Eier aus den gleichen Öffnungen kommen, wie halt auch Fäkalien beim Huhn, ne, und so. Und wie er dann so damit ringt und dass das irgendwie sehr interessant und lustig ist, aber auch quasi eben darüber, also, ne, weil, also das Spannende, dass man sich dann, dass man über manche Dinge halt echt nicht nachdenkt und das regt einen dazu an und das ist lustig und schön und die Charaktere sind alle super
cool.
Der eine Person, die irgendwie überlegt, Tierarzt zu werden und sich nicht sicher ist, ist das was für mich, weil man muss eben auch, keine Ahnung, man muss halt auch Tiere töten können. Und sowas alles. Also das ist super spannend, wie gesagt, lustig. Der Manga ist abgeschlossen, der Anime hat 2 Staffeln. Ich werde nachgucken für die Shownotes, wo es das gibt. Ich glaube, der Manga ist käuflich zu erwerben, auf Englisch glaube ich nur. Aber wo man den Anime gerade streamen kann, weiß ich nicht. Ich besitze den schon seit Jahren, deswegen weiß ich es leider nicht, aber ist sicher irgendwo machbar und werde ich rausfinden.
Ja, bestimmt. Und zwar bei Crunchyroll oder so, ne?
Genau, bei einer dieser, man weiß ja nie und dann, das ist ja wie bei anderen Streaming-Plattformen auch, dann werden sich die Lizenzen immer mal so hin und her geschoben. Bin mir sicher, dass das ist irgendwo zu haben gerade. Kann ich nur empfehlen als sehr kurzweilig einfach, natürlich, aber eben trotzdem nicht ohne durchaus Substanz, sowohl zwischenmenschlich als auch tatsächlich so ethische Fragen, ohne dass es irgendwie aber halt, also ich mag da immer die, bei ihr die Mischung aus Humor und Leichtigkeit mit dem Mix an hey, wo kommt denn hier unser Essen her? Und die Tiere müssen sterben. Und wenn ein Tier eben nicht mehr genug leistet, dann wird es Fleisch und so. Also das sind halt so mal Sachen, mit denen man durchaus einfach mal nachdenken kann. Ohne, dass es irgendwie preachy ist oder ohne, dass die Serie dir jetzt auch eine Lösung präsentiert oder ein richtig oder falsch. Das finde ich auch immer wichtig, sondern einfach nur sagt, hier, denk mal drüber nach. Das finde ich ziemlich cool. Macht super Spaß. Wenn wir heute über Götter reden.
Ja, stimmt.
Etwas, das oft übersehen wird, habe ich mir sagen lassen in einem Post, der mich schon seit Jahren mitnimmt, was Gottheiten angeht. Way back when von einem Tumblr-Post. Da zum Beispiel drin steht, dass Landwirtschaft oft ein eher übersehenes Thema ist, aber ein sehr wichtiges Thema.
Also
zumindest wenn es um Fantasy-Gottheiten geht, so, dass es oft übersehen wird, aber bei realweltlich existierenden Strömungen eben so mit eines der Hauptsache ist und so.
Total, ja.
Insofern, das ist doch mal so eine zusammengeschusterte Überleitung.
Ja,
denn heute reden wir über Gottheiten.
Heute reden wir über Gottheiten, über Fantasy-Gottheiten. Das ist vielleicht auch so eine wichtige Präambel heute. Wir werden jetzt ganz viel über Gottheiten und Götter und was weiß ich was alles reden und über auch theologische Themen im weitesten Sinne, also über Glauben und Riten und sowas. Und wir beziehen das natürlich jetzt auf fantastische Pantheons und Gottheiten. Wir sind weder irgendwie ExpertInnen für religiöse Themen, noch nehmen wir uns irgendwie heraus, über irgendetwas urteilen zu wollen. Also wenn ihr selber praktizierende Gläubige also seid, dann hoffen wir, dass wir euch jetzt nicht irgendwie auf die Füße treten, und das ist auch nicht unser Intent. Es geht heute nur darum, spannende, interessante und coole Gottheiten zusammenzuklauen, die ihr für eure Fantasy-Welten nehmen könnt.
Genau das.
Und ich möchte mit einer Frage starten.
Oh ja.
Und zwar, die Frage ist, wir starten direkt sehr theologisch.
Oh mein.
Was ist eine Gottheit für dich, Nachi?
Im Fantasy-Kontext, das sollten wir jetzt vielleicht festhalten.
Ja, genau,
denn im Fantasy-Kontext sind es tatsächlich ja in der Regel, nicht in jeder Welt, aber in der Regel sind es ja sehr, sehr mächtige Wesen, die eine irgendwie gelagerte Herrschaft über eine Domäne haben oder ein Konzept oder so und die da gewisse Macht ausüben können, würde ich sagen. Das ist so in dem Fantasy-Science-Fiction-Kontext so mein Verständnis von einer Gottheit. Was ist denn für dich eine Gottheit?
Ja, also für mich ist immer so der Unterschied zwischen dem real existierenden Pantheons oder den geschichtlichen, mythologischen Pantheons, die ich jetzt auch so dazu zähle. Also das ist für uns, ist das Fantasy, auch wenn vor 5000 Jahren Leute daran geglaubt haben, ist es für uns halt eher Fantasy und halt irgendwie ein großer Baukasten, an dem man sich bedienen kann. Aber für mich ist halt immer super spannend, die Leute haben sich ja darüber Dinge in ihrer Welt, also so wie die Erntegeschichten, also Jahreszeiten und sowas halt erklärt. Da muss ja auch mehr für zuständig sein. So, ne? Also, macht ja Sinn.
Das kann ja nicht einfach so passieren,
Was ja auch nachvollziehbar ist, ne? Und im Fantasy-Kontext ist es oft so, es ist aber Fakt, dass diese Entitäten in welcher Form auch immer existieren oder existiert haben und vielleicht sogar auch Dinge tun, an denen man das auch ganz klar, beweisen sehen kann, wie auch immer. Mal mehr, mal weniger. Also da werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, über diesen, also wie. Du hattest es im Vorgespräch mal immer so, wie hands-on sind die Gottheiten, ne? Also so halten die sich zurück, machen die halt irgendwie selber etwas, also kommen die auf die Welt, um irgendwie Dinge zu tun, kommunizieren sie durch Leute, haben die Gesandte, ne? Also so dieses in Anführungsstrichen Engel oder andere Boten, wie auch immer, oder sind die komplett jenseits von Zugänglichkeit und wirken nur durch irgendwie entfernte Energien oder was weiß ich was. Wenn du jetzt an so Fantasy-Welten denkst, was findest du denn spannend oder besonders interessant an so Fantasy-Gottheiten oder Pantheons?
Ich glaube, ich mag die Idee besonders gerne, dass wahrscheinlich quasi ja eine Art, also nehmen wir mal an, es gibt eine bestimmte Anzahl an Gottheiten, dass es dann wahrscheinlich eine oder zwei gibt, denen man sich am nächsten fühlt, aus welchen Gründen auch immer. Hm. Vielleicht von der Lebensweise her oder sowas. Aber dass vielleicht, wenn man was Bestimmtes möchte, man sich an andere wendet, so.
Ja.
Ansonsten finde ich ja Feiertage auch immer spannend.
Oh ja, ja.
Also, da könnten wir auch quasi, da könnten wir irgendwann down the line auch mal eine eigene Folge drüber machen.
Ja,
über Fantasy-Feiertage und sowas.
Ja.
Aber ich meine, das gerade jetzt für den deutschen Raum gesehen, ist es ja auch immer spannend, dass die Feiertage, die wir haben, die meisten ja einfach christliche Feiertage sind, ne? Also irgendwie, ne? Dass das irgendwie damit zu tun hat tatsächlich. Und wobei ich darauf gar nicht so mehr eingehen will, als eher tatsächlich, weil für viele Menschen das ja eher einen Tag frei haben ist, während ich auch super gerne mag, wenn ich jetzt an meine Zeit in Japan oder so denke, dann aber auch, dass es da halt auch Festivitäten gibt, die nicht unbedingt mehr auch mit Jahreszeiten oder so, aber auch mit und mit anderen Ritualen zusammenhängen, aber die ja durchaus mit der Religion dort oder wie praktiziert wird auf jeden Fall zusammenhängen, dass da einfach Dinge getan werden und vor allem auch Feste gefeiert werden.
Ja.
Das ganze Jahr über, während ich das Gefühl habe, ne, jetzt in der westlichen Welt mit Christlichen haben wir so als nicht supergläubige Menschen weniger.
Ja.
Also ich meine, das ist natürlich auch, wie man mit Kultur und Religion umgeht oder so. Also, ne? Wie man das alles mitnimmt und was man mitnimmt und sowas alles.
Nee, voll. Ja.
Aber ich glaube, da finde ich diese Rituale und diese Feste und diese Sachen finde ich sehr, sehr wichtig und spannend.
Ich glaube nämlich auch, dass es halt so, es gibt so Rituale oder Fest oder Feiertage, die ja auch dann religiösen Ursprung haben, den man vielleicht gar nicht mehr kennt. So.
Genau.
Oder umgekehrt. Ja. Oder halt eben religiöse Feiertage, wo dann halt dieser Ursprung oder dieser Ritus dann halt verloren gegangen ist oder nicht mehr so wichtig ist. Aber es trotzdem halt irgendwann mal ein wichtiger Tag war, an dem alle dieses getan haben. Es gibt in Polen einen Feiertag. Ich weiß gar nicht, also ich würde fast schon davon ausgehen, dass es irgendwie einen religiösen Kontext hatte. Aber es gibt, der heißt Schmingus Dingus. Und das ist einfach ein Tag, an dem man sich quasi gegenseitig mit Wasser bespritzt und nass macht. Also es ist so ein Tag für eine Wasserschlacht. Nice. Und das hat aber auch irgendwie so, das ist wahrscheinlich irgendwie auch mit dem Jahreszeitenwechsel, weil es ist so später Frühling, also wahrscheinlich so die ersten warmen Tage. Also momentan ist es eher noch zu kalt meistens an den Tagen. Aber es ist dann voll normal, dass die Leute halt irgendwie sich halt echt so aus dem Balkon mit Wasserbomben bewerfen und so. Also so.
Super cool.
Ja, und solche Sachen kann man ja super cool einfach auch in D&D-Welten übernehmen. Aber wenn man halt diese Riten nicht so kennt oder, ne, also ich finde das halt immer so sehr interessant, wenn ich halt über so mythologische Sachen halt was lese und dann feststelle, oh, die haben dann immer zu Ehren von der und der griechischen Gottheit, haben die halt zweimal im Jahr Folgendes gemacht, ne? Also so, und das ist ja viel interessanter, weil das viel mehr über die Leute aussagt, als über das, was der Gottheit
unbedingt über die Gottheit auch, ne?
Genau,
genau.
Und das ist ja meistens viel interessanter, ne? Also was die Leute eigentlich tun mit oder im Namen der Gottheit oder für die Gottheit, weil wir können uns natürlich nicht hundertprozentig sicher sein, aber wahrscheinlich gab es den griechischen Pantheon nicht.
Jury's still out.
Ja, genau. Aber trotzdem haben die Leute ja gesagt, ja, das muss gemacht werden, damit, weiß ich nicht, Zeus und wie sie alle heißen, ne, halt eben zufrieden sind und alles Weitere, was halt daraus folgt, auch so passiert, wie es soll. Ne? Wo glaubst du denn als erstes?
Wo ich als erstes glaube, ich glaube als erstes mal bei den spannenderen von den beiden Themen, von dem vielleicht etwas weiter weg. Ich wollte bei Nightmare Before Christmas klauen, weil ich diese, also in dem Film sieht man ja Halloween Town und Christmas Town am ehesten, aber wir wissen, die anderen Feiertage, die ist auch wieder sehr westlich, ne? Muss man auch natürlich sagen. Aber die so in der westlichen Welt gefeiert werden, viel und vor allem in der amerikanisch zentrierten Welt da natürlich, ich glaube, Thanksgiving gibt es vielleicht auch, ich weiß gar nicht, welche Türen es gibt.
Also noch so. Ostern gibt es auf jeden Fall?
Ich glaube, Ostern gibt es auf jeden Fall, genau, das weiß ich auch noch. Man sieht auch irgendwann kurz so einen Hasen, glaube ich, vor der Tür. Ja. Aber darum geht es ja auch gar nicht so unbedingt, sondern eher, dass ich das sehr, sehr spannend fand, diese Feiertage nochmal auch auf diese Art und Weise irgendwie zu personifizieren.
Total.
Die wie Weihnachten und ja auch Halloween, Samhain hat ja auch einen gewissen religiösen Charakter. Mhm. So wie wir es in dem Film jetzt aber sehen, ist es natürlich eher der kommerzielle Aspekt, der uns da so wie die amerikanische Kultur das eben feiert mit Grusel und Verkleidung irgendwo. Mhm. Einerseits aber eben auch also da eben gibt es auch diese ganzen Rituale irgendwie, ne, die wir dann sehen, wie die einen Zuständigen sich dem Neuen zuwenden und wie gut das eben funktioniert, wie gut die Leute aus ihrer Haut können sozusagen, nämlich nicht so gut, wenn den Film kennt, ne, wenn Halloween Town dann Weihnachten ausrichten möchte, geht das ein bisschen schief.
Ja.
Auf Schöne Herz, also falls jemand den Film nicht kennen sollte, Schöne Herz, erweichende Art und Weise geht es schief und wir lernen alle was. Und wir lernen aber auch, also ich glaube, die größte Lektion, die ich immer mitnehme, ist, an dem, was ich gut kann, mag und was für mich ein alter Hut ist, nochmal neue Liebe zu entdecken und neue Dinge, die mich dafür begeistern. Das ist, glaube ich, die schönste Lektion, abgesehen von der guten Musik. Von Danny Elfman, die ein eigenes alles verdient.
Ja.
Aber das finde ich halt spannend irgendwie. Also dass man so sowas zur Inspiration nimmt. Also weniger jetzt sagt, diesen Film irgendwie, obwohl, ich meine, Jack Skellington, das ist ein gutes Design, take it, oder die Puppe, ne? Sally. Oogie Boogie ist ein die drei Kids auch, also
ja,
Lock, Shock und Barrel sind groß. Also
ja,
meine Lieblingscharaktere, hands down.
Ich habe eine Gottheit in meiner D&D-Welt, ist von denen inspiriert. Das ist so ein fieser, gruseliger, kleiner Junge, der halt, es ist so ein Erzdämon. So, und der ist halt einfach, der ist halt niemals satt und der isst halt alles. Also du kannst ihm halt immer so Opfergaben ins Wasser schmeißen und dann verschwinden die. Ja. Also es ist wirklich direkt dort geklaut.
Ah, super. Ich liebe die drei.
Ja, die sind auch krass. Ja, die sind cool.
Und ich glaube, was ich halt auch mag und was man da halt klauen kann, nochmal zu generellen Dingen zurückzugehen und auch zu dem Post, den ich verlinken werde. Ich mag kleine Gottheiten wie große. Also wenn du diese, keine Ahnung, dir große Aspekte nimmst und sagst so, Landwirtschaft, um dabei zu bleiben oder so. Ja, aber dann sollte es vielleicht trotzdem auch die Gottheit der Ehre dann oder so geben oder so. Also oder Manifestation, das ist vielleicht gar nicht, vielleicht ist es im Großen und Ganzen ist es alles dieser einen Gottheit zuzuordnen, aber weil im Kleinen finde ich es sehr spannend, wenn die Leute gar nicht unbedingt mit den Göttern vielleicht zu tun haben, sondern mehr mit Aspekten.
Ja.
Und dass zum Beispiel auch in verschiedenen Kulturen verschiedene Aspekte einer Gottheit mehr rauskommen als andere. Also, wenn die Gottheit von Fischerei, Wasser, so in die Richtung gehen, dass die irgendwo Inland, wo es kaum sowas gibt, weniger großen Einfluss hat, aber vielleicht ein Aspekt, der mit Flüssen zu tun hat oder sowas, dann schon mal eher. Oder solche Sachen.
Ja.
Das finde ich, glaube ich, ganz gut. Oder wenn man diesen Aspekten nicht nur irgendwie Elemente zu, weil keine Ahnung, ich würde mich da halt auch so eine Mischung aus Element und Aspekt wahrscheinlich nehmen, aber dass da gewisse Dinge irgendwie in gewissen Kulturen halt mehr durchkommen als andere, dass da auch andere Namen, also das die nicht überall gleich heißen oder gleich aussehen, aber trotzdem eine Gottheit sind. Also, dass nicht die Gottheit für alle gleich aussieht, das ist total hirnrissig, glaube ich.
Ja, genau. Oder halt eben auch
irgendwie.
Also, ich finde es sogar ganz cool.
Also, das wirkt dass die für Tieflinge halt aussieht wie ein Tiefling oder sowas in die Richtung. Weil man sich das so vorstellt, statt eine Tiefling-Gottheit zu haben und dann verehren alle diese Tiefling-Gottheit, nee, dass die halt für Gnome dann in Gnomform auftritt, wenn es eine Kultur ist, die... Oder aber auch natürlich, dass ein Tiefling, der prädominant in einer Gnomenkultur lebt und aufwächst, dann auch eher, dass für die Gnomform dann auch viel heimischer ist als vielleicht... und sowas. Also das finde ich, glaube ich, wichtig. Und deswegen mag ich eben Shocklock and Beryl, weil ich kann mir vorstellen, dass es eben eine Gottheit ist, aber die in diesen drei Formen zum Beispiel auftritt.
Ja, total.
Mal als Shock, mal als Lock, mal als Beryl, je nach... Ne, die haben ja andere Persönlichkeiten, logischerweise. Es sind ja auch nicht eine Person, sondern drei Kinder. Oder Kinder in Anführungsstrichen.
In großen Anführungsstrichen.
Ja. Ich weiß nicht genau, was das sein... Nein, ich liebe die drei so unendlich.
Ja.
Herrlich.
Ja, ja.
Creepy und wundervoll und gemein.
Ja, aber richtig.
Aber ja, also das, aber jeder auf seine eigene Art gemein.
Genau.
Und ne, je nach, und wenn man sich das nämlich zum Vorbild nimmt, dass man da jemanden hat, so wenn das eine Person sein soll, die halt je nach Situation eben anders auftritt. Und das finde ich sehr cool.
Also du kannst es ja auch sogar so weit treiben und sagen, du machst quasi deine Gottheiten in deiner Welt sind halt Orte. Ne? Also
ja,
so ganz,
definitiv.
Ganz wirklich so, das ist alles, was zum Beispiel mit dem Wechsel der Jahreszeiten zu tun hat, ist ein Ort. Jahreszeiten-Town oder sowas. Und dort gibt es halt verschiedene Charaktere, die das halt verwalten oder verantworten müssen, auf welche Art auch immer.
Ja. Oh ja.
Und dann gibt es halt gibt es halt die Straße, wo halt irgendwie der Winter gemanagt wird oder so, ne? Und dann wohnt da halt Gevatter Frost oder wie auch immer. Also, das finde ich irgendwie eine super niedliche und auch, es macht ja auch Sinn, ne? Dass man sich das so vorstellt.
Total. Ne? Ich dachte auch gerade so an Herbst oder so. Und oh mein Gott, wir sind dieses Jahr total spät dran mit dem Laubwechsel. Jetzt müssen wir aber das in Gang kriegen. Ne?
Also und dann gibt es halt,
kann ich mir auch sehr niedliche Exkurse irgendwie.
Ja, voll, ja.
Und auch Abenteuer, so nach dem Motto, irgendwie ist es schon ziemlich lange, ich denke da so an diese Game of Thrones Sache mit den langen Sommern und der Winter kommt oder so.
Ja.
So, oh, es ist irgendwie schon ziemlich ein Monat länger Sommer, als wir glauben. Hat jemand mal gecheckt, ob es den Leuten im Herbst gut geht?
Ja, genau.
Ist da irgendwas? Ja. Dann haben die nachher alle eine Erkältung und man muss irgendwie, ne? Also du kannst ja total wholesome auch bleiben, du musst die Erkältung der Herbstleute in den Griff kriegen, damit ordentlich zur rechten Zeit jetzt nicht zu spät Herbst sein wird so. Also.
Voll, ja. Und damit die Ernte halt auch irgendwann eingefahren werden kann und so. Ne? Also so.
Genau.
Und dann gibt es halt dort halt eben die einzelnen Charaktere, die halt für Ernte zuständig sind. Irgendeinen großen Bären, der das Laub von den Bäumen schüttelt und sowas. So. Und dann hast du halt deine, in Anführungsstrichen, so kleineren Gottheiten.
Oh, ganz viele kleine Malende, die Blätter
verschieden
anmalen.
Voll, ja. Und da hast du halt eben... Du kannst es natürlich auch für andere Dinge halt eben, es gibt dann halt irgendwo einen Ort, der für, weiß ich nicht, die Gezeiten oder für das Meer zuständig ist. Und dann gibt es halt irgendwie dort halt wiederum verschiedene Leute, die du für bestimmte Aufgaben einspannen kannst. Ne? Und das finde ich
Wetter ist auch super cool,
ja,
oder?
Total.
Also verschiedene Leute, die für verschiedenes Wetter zuständig sind und deren... dass man da sehr kreativ werden kann mit wie die sich halt auch dann, wie die aussehen, wie welches Temperament die haben.
Ja. Und wofür die vielleicht auch noch, was ich ja immer ganz spannend finde, ist, dass die in den klassischen mythologischen Pantheons gibt es keine so, oder sehr selten gibt es so Mono-Gottheiten, ne? Also die so, es ist halt niemals so, das ist der Gott des Donners, sondern es ist halt immer so, das ist der Gott des Donners, der Fruchtbarkeit, der Kieselsteine und der Tannenzapfen oder sowas. Also es ist immer so total, zum Teil total wirre Mischungen, weil das halt, man muss ja auch immer sich vor Augen führen, das ist ja über Jahrhunderte dann wahrscheinlich entstanden und dann halt auch irgendwie mit Sagen und Erzählungen aufgefüllt worden. Und natürlich wandelt sich das dann so und ich würde dann, glaube ich, auch gleich mit meiner Beute weitermachen, weil das ist so das, was
Gerne, ich wollte nämlich gerade fragen. Jetzt bin ich gespannt, was du jetzt mitgebracht hast.
Ich habe heute...
Eine Überleitung, guck mal.
Wahnsinn, dass wir eine Überleitung hinkriegen. Unglaublich. Großer Sternesticker für uns beide. die erste Beute, die ich dabei habe, sind die Kane-Chroniken von Rick Riordan, der nette ältere Herr, der auch Percy Jackson geschrieben hat. Und das ist seine Trilogie über die ägyptische Mythologie, die ich jetzt gerade auf Spotify als gratis Hörbuch, also ich glaube, es ist gratis, also wenn man halt irgendwie Spotify-Abo hat, kann man es einfach hören, kann man sich reinziehen und es gibt wohl auch ein Graphic Novel, das ich nur kurz angeguckt habe und ich finde es vom Grafik, also von dem Artstyle nicht so ansprechend, deswegen habe ich es gleich wieder zur Seite gelegt. und das steht aber jetzt stellvertretend für ägyptische Mythologie. Es gibt blöderweise wenig irgendwie Quellen zu ägyptischer Mythologie. Ich hatte erstmal überlegt, ob ich bei Hades klaue, dem wunderschönen, großartigen, preisgekrönten Videospiel über griechische Mythologie. Und das sei an dieser Stelle auch erwähnt, weil es ein fantastisches Spiel ist und wo halt Gottheiten auch wirklich gut personifiziert werden und so die Klassiker sehr gut, also die griechischen Klassiker wunderschön in neue Kontexte gesetzt werden und ja, ist einfach gut gemacht. Nicht nur gut gemacht, sondern wirklich fantastisch gemacht. Aber es geht jetzt um die Kane-Chroniken, weil ich die ägyptische Mythologie sehr spannend finde, aber total irgendwie unterrepräsentiert in der Popkultur.
Yep.
Wir haben halt, also ich habe echt überlegt und dann bin ich so bei Stargate gewesen und dann war es auch schon vorbei.
Und dann bei sowas wie die Mumie.
Ja, und das ist dann aber so...
Wo es dann weniger in die Mythologie reingeht, sondern mehr halt... Also Pharaonen sind ja durchaus auch irgendwo mythologische Figuren dann, vor allem wie sie sich präsentiert
genau,
haben
zu Lebzeiten,
yada
so
yada. Aber dann bleibst du irgendwie...
Archäologie.
Dann bleiben wir immer beim Grabraub.
Ja, Grabraub.
Irgendwie im Endeffekt.
Also das, was halt im Endeffekt so... also es gibt halt diesen großen... Ich glaube, das ist echt so das... absolute Gegenteil von dem, was zum Beispiel die nordische Mythologie halt hat. Da ist es so, dass die Leute mega viel Interesse an den Sagen haben, aber sich für die geschichtlichen, archäologischen Fakten null interessiert. Vielleicht auch bewusst, weil man dann vielleicht Sachen hinterfragen müsste. und bei ägyptischer Mythologie ist es genau andersrum. Da ist es halt so, dass die Leute sagen, naja, ich hab ja hier große monumentale Bauten, die immer noch da sind, die kann ich mir angucken, da kann ich ganz viel drüber lesen und mich drüber informieren, aber die Sagen und die mythologischen Geschichten dahinter sind halt nicht so bekannt. Also so grob, ich will jetzt auch nicht sagen, ne, für die Leute, die sich in welcher Form auch immer super interessieren,
natürlich. Es ist aber einfach nischiger.
Nischiger, ja, komischerweise.
Und,
ne?
und weil sehr viel, also keine Ahnung, du kommst an nordischer Mythologie und auch griechischer Mythologie, wenn du dich nicht dafür interessierst, kommst du trotzdem nicht wirklich daran vorbei, an gewissen Dingen, während bei Ägypten oder auch so, wenn es generell auch nochmal weiter in den Mittleren Osten geht.
Exakt, ja.
Ist auf jeden Fall nicht so im kulturellen Gedächtnis drin.
Nee, und es gibt
drin.
Auch keinen Avenger, der halt aus der ägyptischen Mythologie stammt. Ne? Das sagt ja schon eine Menge aus.
For good or for ill, ne? So nach dem Motto.
Ja, ja. Aber deswegen klaue ich heute bei den Kane-Chroniken. Es ist ein wirklich süßes Jugendbuch, was, ich würde sagen, es ist so Young Adult fast schon. Ne? Mhm. Also ich würde es jetzt nicht, es ist schon ein Jugendbuch, aber es hat schon auch so Elemente, wo ich sagen würde, also ich würde es halt vielleicht nicht unbedingt Achtjährigen in die Hände drücken. Aber es ist ein cooles Buch, macht echt Spaß zu hören. Die Geschichte wird erzählt von den beiden Geschwistern, den beiden Kane-Geschwistern, Sadie und Carter. Und die beiden stellen dann fest, dass sie Abkömmlinge oder Nachfahren der Pharaonen sind. Und ich will auch gar nicht so viel irgendwie über die Geschichte erzählen und auch spoilern, weil es ist eine wirklich cool konstruierte Geschichte. Es ist so ein Ritt um die ganze Welt, weil die teleportieren sich dann durch Obelisken von einem Land ins nächste. Und das geht dann immer so weiter und landen dann auch irgendwie in der Duat, also in der Unterwelt der ägyptischen. Und es ist sehr cool gemacht und man lernt halt ganz viele Dinge kennen über ägyptische Mythologie. Unter anderem auch extrem viele coole Monster, von denen ich noch nie gehört habe, die einfach mega cool sind. Also es gibt halt so eine Schlange, so ein Schlangenmonster, das halt quasi irgendwie so einen Jaguar-mäßigen Körper hat, aber halt an beiden Enden einen Schlangenkopf. So. Und es läuft halt wie so ein Hufeisen, mehr oder weniger. So. Und das umzingelt einen dann natürlich, ne? Weil es sich halt dann und dann. Hm. Ja. Aber es
gibt, macht Sinn. Würde ich auch machen.
Und es gibt aber ganz, ganz viele so Monster, von denen du halt noch nie gehört hast, weil die halt eben nicht Satyre oder Zentauren und Minotauren, also so, ne? Also man merkt halt echt, wir haben irgendwie ganz viel auf der mythologischen, also auf der griechischen Mythologie aufgebaut, aber wenig in Ägypten mitgenommen, so, obwohl die Ideen dort halt zum Teil echt deutlich cooler sind. Zum Beispiel die, ich glaube, Seetiere sind auch super gruselig. Das sind auch so schlangenköpfige Katzenwesen mit merkwürdigen Schnäbeln und so. Und das, was ich gerade eben schon angesprochen habe, das, was ich an der ägyptischen Mythologie jetzt gelernt habe, aus diesen Büchern und mit der Beschäftigung darüber, ist, Ägypten gab es ja unfassbar lange. Also die ägyptische Zivilisation gab es halt so viel länger als alles andere, was wir halt irgendwie kennen. Also es gibt ja immer so diesen schönen Vergleich, Kleopatra hat näher an der Erfindung des Smartphones gelebt als am Bau der großen Pyramide von Gizeh. Und das, finde ich, ist einfach so krass. Ne? Also es gab halt etliche Dynastien, die dort halt hervorgegangen sind. Und deswegen gab es auch riesige Umbrüche in deren Pantheon. Weil irgendwann mal irgendjemand gesagt hat, ne, das ist kein Gott mehr. Oder nee, wir beten jetzt diese Gottheiten an. Und deswegen klaue ich bei Kenchroniken, und das wird nämlich dort ein bisschen auch, oder nicht nur ein bisschen, sondern auch ein gutes Stück weit thematisiert, dort klaue ich nämlich ein Altenheim sozusagen oder ein Seniorenheim für Gottheiten, die vergessen wurden oder die halt nicht mehr angebetet werden. Und das heißt Sunny Acres im Englischen.
I mean, yes.
Ja. Und dort,
sehr amerikanisch, ja, auf jeden Fall.
Und dort werden sozusagen die Gottheiten gepflegt, an die niemand mehr glaubt, deren Tempel lange verfallen sind, deren halt PriesterInnen einfach nicht mehr existieren. Und die lernen dort halt eben auch eine Gottheit kennen, die so einen Froschkopf hat, an die sich niemand mehr erinnert. Und das ist einfach so eine ältere Dame, die früher mal die Gottheit der Frösche war, aber die nicht mehr so relevant ist und die halt nicht mehr angebetet wird und die dann Sadie in dem Moment für ihre Priesterin hält und dann sagt, ja gut, dann bring schon mal die Opfergaben in den Tempel, ich komme dann später. Und es gibt dann eine Gottheit in dem Tempel und das ist Tavaret, das ist die Flusspferde-Gottheit, also Nilpferde-Gottheit. Die ist halt klassischerweise auch so die Gottheit der Geburt und auch der Medizin und halt anderer Aspekte, aber halt eben auch der Flusspferde. und die kümmert sich dort halt um diese Gottheiten, die lange vergessen sind. Und das fand ich irgendwie so ein echt coolen Aspekt, der selten thematisiert wird. Was passiert halt mit den Gottheiten, die nicht mehr aktiv angebetet werden?
Das stimmt. Ja,
also das fand ich halt richtig cool. Und wenn ihr halt eben das Buch halt euch zu Gemüte führen wollt oder ein bisschen drin vielleicht auch stöbern wollt, es gibt ganz viele andere Gottheiten, die richtig cool sind aus der ägyptischen Mythologie. Es gibt vor allen Dingen, gibt es im zweiten Buch, gibt es Bes. Das ist die Zwergengottheit. Also er wird so als ein sehr hässlicher kleiner Mann irgendwie dargestellt, aber so ein bisschen wie so ein Satyr im weitesten Sinne. Und als ich dann so ein bisschen recherchiert habe, habe ich festgestellt, das ist auch eine Gottheit, die gar nicht aus dem ägyptischen Pantheon kommt, sondern die wurde im Sudan verehrt, lange Zeit. Und die wurde dann quasi einfach adoptiert und ist dort halt aus dem Sudan in den Pantheon quasi rübergewandert und wurde dann von den Ägyptern vereinnahmt und wurde dann über mehrere tausend Jahre in Ägypten halt verehrt. Und ich finde es einfach so, also ich finde diese Migration, die da dahinter geht, finde ich total cool. Also so, dass halt Gottheiten, also das kann man vielleicht auch für Fantasy-Welten nehmen, dass halt
total, kannst du das
Gottheiten überlegen. Vielleicht auch sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr auf diese Welt, ich gehe woanders hin. Und dann wird die vielleicht noch wo verehrt, aber die ist halt weg, die ist gegangen, weil sie vielleicht enttäuscht wurde von ihren Anhängern. Und vielleicht sind die Leute, die noch an sie glauben und die sie noch verehren, in Hoffnung, dass sie nochmal zurückkommt, obwohl es ganz viele andere Gottheiten gibt, die wirklich hier und jetzt sozusagen auf dieser Welt irgendwie aktiv Dinge tun, aber die hängen noch irgendwie Bes hinterher, der dann aber halt irgendwie gesagt hat, ne, ich verziehe mich. Ja. Also, das ist so, ja, die Kane-Chroniken, wie gesagt, ist ein süßes Buch, hat mir auf jeden Fall deutlich besser gefallen als wie heißt er denn? Percy Jackson. Und ja, eine sehr, sehr große Empfehlung. Sadie ist deutlich coolerer Charakter in dem Buch als Carter, aber der Sprecher, der die Carter Kapitel vorliest, ist unfassbar gut. Also dass der all diese Stimmen macht, der kann so wirklich so Nuancen in seiner Stimme verändern und er klingt wie eine andere Person und ich bin jedes Mal wie so, oh, wie witzig ist das denn? Also so, das kann nicht sein, dass der dann, ne, spricht halt seinen Vater, seinen Onkel und ihn und die klingen wie drei verschiedene Menschen und ich bin so, jedes Mal freue ich mich drauf. Ja, also es ist echt cool. Ein schönes Buch, gerade so, wenn man halt irgendwie so etwas leichtere irgendwie Kost so zum Einschlafen braucht.
Das klingt echt cool. Und ja, hast du nochmal eine Frage, weil ich weiß, du hast ja recherchiert und so, hast du eine Empfehlung für sachbuchartige Dinge?
Wünschte,
ich weiß, das war ja super schwer.
Ich wünschte, ich hätte eine. Leider nein. Ja. Ich habe echt geguckt, also zumindest noch nicht. Ich habe ein paar Sachen mir angeguckt und da geht es halt viel, viel um die Pharaonen, es geht viel um die, also um die Bauten. Und es gibt bestimmt auch richtig gute Sachen um die Sagen und um die mythologischen Sachen. Aber das ist mehr dann immer so am Rande. So, und, aber
ja, es, das wollte ich gerade sagen, weil es ja sehr verwoben ist. Und das kenne ich auch, dass die Aspekte trotzdem dann eher so ein bisschen auf Architektur liegen. Und dann zusätzlich gibt es die, das kenne ich auch. Von anderen Dingen her.
Also
falls jemand da was hat, sagt Bescheid. Unbedingt. Wir freuen uns. Ich finde das nämlich auch immer spannend. Am allertollsten wäre es natürlich, wenn es von Menschen aus der Region geschrieben wäre und übersetzt wäre. Das ist immer so mein Ding, wenn es um japanische Dinge geht. Es wäre schön, wenn man nicht nur die westlichen Forschenden hören würde.
Richtig.
Und so. Aber ja, gerade so in Sachliteratur ist da oft nicht so zugänglich, also wird nicht so zugänglich gemacht, weil der Markt dafür nicht da ist, ne? Und so weiter. Das ist schade. Also wenn es da was gibt, sagt Bescheid, wir freuen uns. Aber
total.
Ja,
und dann packen wir das in die nächsten Shownotes nochmal als Nachtrag.
Genau, auf jeden Fall. Ja. Und sowas, weil das ist immer sehr cool.
Ja.
Und ja, ich habe auch, das interessiert mich nämlich auch und ich habe auch geschaut und habe nicht so viel gefunden, wie jetzt zum Beispiel halt zu vergleichbaren anderen.
Genau, also mit Quellen für griechische Mythologie kann ich dich ohne Witz kaputt schmeißen. Ich habe auch zwei Hörbücher gehört, die können wir gerne nochmal in die Shownotes mit reinnehmen, die wirklich gut sind, also wirklich auch schön geschrieben und auch toll gemacht und also so eine schöne, umfangreiche, aber auch gute Auswahl an Mythen in so einem Kontext, so dass man es halt auch nachvollziehen kann. Ne? Also das ist halt immer so das Schwierige, weil wenn du mit griechischer Mythologie anfängst, dann hast du halt erstmal so 38.000 Namen, die alle nichts sagen. und so ist zum Beispiel die ägyptische Mythologie ist zum Beispiel gar nicht so aufgebaut. Die ist nicht so ein Stammbaumgewusel.
Wo wir aber gerade auch dabei sind, was ich gerade neulich noch, den Tweet kann ich euch leider wahrscheinlich nicht geben, weil es zu lang her ist und ich weiß gar nicht, was ich davon geliked habe oder nicht. Aber ich habe neulich auch nochmal so eine Diskussion gesehen, dass ja, auch wenn es um Kanonbildung geht und was ja bei so alten Texten und so immer spannend ist und sowas, wo es dann auch darum ging, dass viele Mythen und Geschichten ja einfach mehrmals erzählt werden, ne? Und das ist ja auch bei Märchen zum Beispiel auch der Fall. Und dass in manchen Versionen Leute ein bisschen so sind und in manchen Versionen Leute ein bisschen so und dass da ja auch andere Charakterzüge, also dass das durchaus auch ein Aspekt sein kann, den man übernehmen kann. Dass ich meine, natürlich hat man als machende Person, kreierende Person da die Hoheit darüber, wie eine Gottheit sich wirklich verhält, aber dass es da durchaus auch spannende andere Sachen geben kann. Also mir fällt da als Beispiel nur ein, glaube ich, dass Mars bei den Römern ja aufgrund der römischen Kultur oder sehr kriegslastig ist, während
Ares
gar nichts, also schon, aber nicht so. Also und es, so Charakterzüge und, es und so ganz anders sind Gott, und solche
ne?
Sachen.
Das ist auch das andere. Ne?
Genau. Also dass die Wichtigkeit auch irgendwie, dass da sich was verändert. Und da ging es halt auch darum, dass zum Beispiel in der Ilias Agamemnon so und so dargestellt wird, während in einer anderen Geschichte, in der er auch vorkommt, so dargestellt wird. Und dass er einerseits irgendwie der Kindsmörder ist, auf der einen Seite in dieser Geschichte, aber in der anderen Geschichte eben nicht, weil er seiner Tochter gar nichts antut, weil sie da gar nicht vorkommt auch oder sowas in der Art und so weiter. Also das ist
das
da
ist immer, bei Herakles ja
dass
das
man
Gleiche.
Damit spielen genau, kann. Ja. Ja, genau, dass es da so spannende verschiedene Erzählungen geben kann, die was vielleicht auch spannend ist, wenn sich eine spielende Person einer Gottheit in der Welt zugehörig fühlt, dass man da eben auch mitspielen kann, dass man dann irgendwo hinkommt und plötzlich die Leute diese Gottheit verehren, aber auf eine ganz andere Art jetzt. Oder
vielleicht auch so fürchten oder so. Ne? Also das ist zum Beispiel auch so, das ist ja das einfachste Beispiel oder das, was mir als erstes einfällt, ist halt wirklich bei Herakles. Also Herakles ist ja Herkules in der griechischen Mythologie. Mhm. Nur, dass wir dank Disney irgendwie alle das verkehrt rum irgendwie kennen. der ist ja der große Held, also der Athena, glaube ich, in erster Linie. Oh, jetzt weiß ich selber nicht mehr aus dem Kopf. Aber er hat ja in seinem, also dadurch, dass er von seiner Stiefmutter ja immer wieder gepiesackt wurde, hat er ja viel Scheiße gebaut in seinem Leben. Je nachdem, wie man fragt. Und die Athener haben halt einen großen Teil seiner Geschichte ausgelassen, nämlich, dass er seine Frau und seine Kinder getötet hat, nachdem Hera ihn in so einen Blutrausch versetzt hat. Weil er dann halt sie als Monster gesehen hat, die versuchen irgendwie seine Familie anzugreifen. Und es war halt und das haben die Athener natürlich aus ihrer Erziehung rausgestrichen, weil du kannst ja nicht deinen großen Stadthelden dann nehmen und dann sagen, ja, der ist aber in Wahrheit halt nicht so der coolste Typ, so, ne? Das ist ja auch, passt ja super dazu, ne? Also je nachdem, wo die Person verehrt wird oder wo die Gottheit verehrt wird, sind die Mythen ganz andere. Und es gibt ja auch Leute, die verehrt wurden, nicht weil sie nett sind. Ne? Also die wurden eher gefürchtet und mussten beschwichtigt werden. Ne? Also es gab immer Gottheiten oder gibt in jeder Mythologie Gottheiten, wo niemand so sagt, oh ja, das ist eine dufte Type.
Wir machen das hier aus Spaß und Überzeugung.
Definitiv.
Und was ich auch immer so geil finde, ist so, es gibt halt viel mehr, also so die Gottheiten, die man halt immer so kennt, ne? Da gibt es viel weniger Tempel, als man dann denken würde. Und dann so Gottheiten, von denen man noch nie gehört hat, sind dann viel, viel wichtiger für das tägliche Leben gewesen. Ne? Also wie du es ja vorhin schon mit dem Landwirtschaftlichen gesagt hast. Demeter, ne? Also die nicht das Bio-Geschwurbel-Ding, sondern Demeter, die Gottheit, war halt eine der wichtigsten Gottheiten, so weil wegen dem Jahreswechsel und so, ne? Weil die halt dafür zuständig war, dass sie dass sich die Welt erneuert, ne? Also weil die halt eben dafür gesorgt hat, dass der Winter auch mal endet. Und was das für was das für einen Stellenwert im Leben der alten Griechen hatte, ist ja viel wichtiger als zum Beispiel sowas wie Hades. So Hades war halt für Riten und halt so für sowas war der halt nicht unwichtig. Aber es gab halt zigmal mehr Tempel der Demeter als halt Tempel des Hades. So.
Ja, aber je nachdem, wo die sind und wie die vielleicht auch gebaut waren, ne? Also ich meine, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eine Klassensache ist, ne? Dass du als Bauer, ne, natürlich, oder als landwirtschaftlich irgendwie tätige Person andere Sorgen hast, als einen Riesentempel zu bauen.
Total.
Und auch andere Ressourcen hast, um so einen Riesentempel zu bauen. Das heißt, die sind vielleicht kleiner oder aus weniger standhaften Materialien, ne? Dass die natürlich auch sehr viel eher irgendwie nicht mehr da sind, ne? Und solche Sachen. Aber trotzdem natürlich viel, viel wichtiger waren und sowas alles. Exakt. Also das sind auch so spannende Dinge, die man bedenken kann, wenn man möchte, wenn man Lust hat. Ja. Wahrscheinlich auch große Empfehlung, bau nicht einen riesigen Pantheon für deine Welt, sondern bau die Gottheiten, die gerade für jetzt im Moment wichtig
voll.
Sind.
Ja.
Und bau darauf auf, weil ich glaube, sonst ist man ewig beschäftigt mit so Kleinkram und kannst du nicht, wenn es Spaß macht, go for it. Ich finde das spannend, aber wenn man spielen will, das ist vielleicht einfach nur die Gottheit, für die sich die Spielenden interessieren und dann hier und da, wenn man das Gefühl hat, oh, in dieser Stadt will ich jetzt eine Gottheit wichtig machen, dann baut man die halt aus oder deren Aspekte oder nimmt was.
Genau.
Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, weil ich glaube, sonst kann man sich halt, weil es so spannend ist und weil es so viel gibt, halt super, super verlieren.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist, ich glaube, auch kein Zufall, dass zum Beispiel so ein die klassischen Pantheons ja dann auch immer halt eben die Anzahl sozusagen festgesetzt haben. Ne? Also
der
griechische Pantheon.
Auch die halt spannende Geschichte. Auch die spannende Geschichte hier. Jetzt keine Gottheit in dem Sinne oder so, aber wenn ich an Mulan denke und an Mushu, der auch wieder in die Ahnen.
Ja.
Reihe aufgenommen werden möchte und der wieder wichtig sein möchte, der halt nicht wichtig genug war und deswegen irgendwann gekickt wurde und sich jetzt wieder beweisen muss, also dass es da auch eine Gottheit geben kann oder sowas, die halt auch irgendwie jetzt, dass das auch ein cooler Quest ist, so nach dem Motto, helft mir wieder relevant zu sein in der Welt. Ist auch super cool, glaube ich.
Und es sind ja oft halt eben so 12 oder 8 Hauptgottheiten, also ich glaube bei Ägyptern ist es zwischenzeitlich aber auch mal 5 gewesen, also das ist auch, ich glaube, wenn man sich eine Zahl nimmt, um halt so die Hauptgottheiten festzulegen, hat man auch so einen viel cooleren, also so eine coole Einschränkung, weil man muss dann im Grunde alles auf die verteilen. Also ich hatte das, glaube ich, auch so im Vorgespräch dir gesagt, was ich halt so cool an dem griechischen Pantheon so finde, ist, dass halt einfach durch die Sagen, die den Gottheiten zugeordnet werden, halt auch viel Blödsinn halt entstanden ist. Ne? Also, oder was heißt Blödsinn, aber so Sachen, wo man sich denkt, ja, Poseidon ist der Gott der Meere und der Pferde. Why? Ja, warum nicht? So, das ist halt so, es gibt halt eine schöne Sage dazu und dann ist das so.
Und dann kann man sich eben auch aus den Fingern einen lustigen, ne, wenn man die so ein bisschen würfelartig zuordnet, also, dass man sagt, das kann mir auch gut fallen. Passende Überleitung, by the way, zu meinem nächsten Cloud-Thema.
Oh ja, sehr gut.
Wir sind heute on a roll, denn bei Pillars of Eternity gibt's auch 11 Gottheiten.
Yeah.
Beziehungsweise 10, je nachdem.
je nachdem.
Wir reden nicht über Whittaker. so nach dem Motto, nee, nicht ganz. Aber genau, also ich finde Pillars of Eternity hat einen super spannenden Fantasy-Pantheon, den man sich angucken kann für Aspekte. Da auch das, was ich halt alles, all die Dinge, die wir schon besprochen haben, die ich sehr gut finde, ist da eben auch das, sind 2 Spiele, Pillars of Eternity und Pillars of Eternity Deadfire. Und da ist im 2. nämlich auch so, dass man eben ins Deadfire Archipelago geht, das ist so eine Inselgruppe, in der man dann rumschippert und wo man dann eben die Leute dort trifft, die die gleichen Gottheiten eben anbeten, aber die heißen dann halt anders. Also wenn man mit den Einheimischen dort spricht, dann sagen die andere Namen dafür oder sowas. Und das ist super cool. Also das erlebt man im ersten Spiel auch schon zwischendurch, aber da ist es halt nochmal sehr viel präsenter, weil man da sich mehr in einer Kulturgruppe befindet, die nicht die Namen benutzt, die wir vorher aus dem anderen Spiel kennen. Also das ist ganz cool, wenn wir dann irgendwie die Gottheit, die wir als Ondra kennengelernt haben, wenn alle aber dann sagen, ja, Ngati, 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 und dass die auch einen anderen Aspekt dann annimmt, weil ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie sie vorher aussah für einen selber, ich glaube, oder wie sie dort verehrt wird, weil sie da auch nicht so eine große Rolle spielt. Ja. Oder schon, aber halt ganz anders. Deswegen auch, glaube ich, gar keine physische Verehrung. Oder schon, aber wir sehen keine Statue oder ähnliches, wenn ich mich recht entsinne. Aber dass sie dort halt eben als so ein Anglerfisch eben, also ein riesiger Anglerfisch auftritt und so. Das ist, und ich glaube auch in menschlicher Form zwischendurch, ne? Aber dass das zum Beispiel die ist, die mit der die spielende Person eben eher konfrontiert ist, dieser Anglerfisch. Und dass natürlich da nochmal das Meer, weil man eben im Inselgruppe irgendwie bespielt, ganz viel mehr eine Rolle spielt, als es vorher der Fall war. Mhm. Während vorher andere Gottheiten vielleicht mehr oder weniger wichtiger waren. Wenn man Bock hat, das zu spielen, sowieso, das empfehle ich sowieso, weil es ein ganz, ganz tolles Spiel ist und eine tolle realisierte Welt, die einem unheimlich viel Lore gibt, wenn man möchte, muss aber nicht. Mhm. Aber gerade die Gottheiten, das fühlt sich alles sehr echt an, weil es die Gottheiten da dort sind und auch existieren und auch einen Einfluss nehmen, aktiv. Aber gerade Ondra spricht irgendwann mal mit dem Spielercharakter und sagt halt so, naja, our touch is heavy. So nach dem Motto. Also irgendwie als so mächtige Entität hast du, und auch mit den Wünschen und Ideen, das passt einfach nicht. Die Leben der Kith, so heißt es, weil es eben nicht nur Menschen gibt, deswegen ist das der Überbegriff. Und Kith sind so anders von uns. Das ist so diese Idee auch, dass man sie in der Hand zerquetschen würde oder so bisschen. Und dass man deswegen eben durch andere Leute agiert, weil man selber auch, die denken halt ja auch in Idealen und in, und Menschen können, jetzt bei uns oder so, aber Kith können halt auch nicht mit Idealen leben. Mhm. Da gibt es Sozialstrukturen, die den Göttern halt wieder fremd sind und so weiter und so fort. Deswegen wird halt eher durch Leute agiert und sowas alles. Das ist zum Beispiel super spannend.
Das kann man auch einfach man super nachdenkt. Gut einfach übernehmen. Ne? Also das lässt sich halt einfach eins zu eins klauen, egal was für eine Gottheit man nimmt. Das macht sie ja auch nur interessanter, weil dann die Auswahl der Leute ja auch voll viel über die Gottheit aussagt. Aber was die Leute dann quasi draus machen, auch total spannend sein kann. Ne?
Ja. Und weil dann ja auch quasi innerhalb einer Glaubensgemeinschaft, sag ich mal, oder innerhalb einer, ich finde, Glauben ist ja immer ein bisschen schwierig in dem Kontext zu benutzen, weil Glaube impliziert ja ein bisschen Unwissen, aber wir wissen ja eigentlich, dass die Gottheiten irgendwie existieren. Ja. Zumindest wissen das einige Leute, das mag ich bei Pillars of Eternity nämlich auch immer sehr gerne. Ich glaube, alle Kith glauben oder sind sich ziemlich sicher, dass die Götter existieren und Dinge tun, aber wie sehr die Leute wie die wirklich Einfluss auf einen nehmen oder so, ist super verschieden. Also da ist dann auch nicht jede Person irgendwie total jemand, der Riten begeht oder sowas in der Art, auch wenn relativ, das Praktizieren ist ein gewisses anderes, oder manche Leute halten sich von denen komplett fern, weil sie denken, nope, lieber nicht, ne? So, wenn Gottheiten mich nicht im Blick haben, ist das Perfekte, dann kann auch niemand Blödsinn mit meinem Leben machen.
Ja, und das macht auch, glaube ich, voll Sinn. Ich glaube, so im griechischen Altertum gab es bestimmt auch genug Leute, die gesagt haben, also ich möchte möglichst unter dem Radar bleiben, was die Gottheiten angeht. Und wenn die mich in Ruhe lassen, bin ich am zufriedensten. So. Also.
Genau, und dann auch so Sachen machen wie, gewisse Riten macht jede Person irgendwie, aber mehr nicht, weil damit nicht zu viel, nicht zu wenig, so ein bisschen.
Und so,
das ist so smart. Genau, so in die Richtung, das könnte ich mir halt, also ich liebe das Level. Und dann auch Leute, die natürlich felsenfest der Überzeugung sind, dass Gottheiten mit ihnen sprechen. Und das mag vielleicht auch so sein, aber wir wissen das nicht als Spielercharakter. Wir wissen, die Gottheiten reden mit uns, oder wir glauben, ne? Who knows? Ne? Aber wir glauben, die Gottheiten reden mit uns zum Teil. Wir glauben, wenn Leute auftauchen, das ist wahrscheinlich eine Manifestation dieser Gottheit, die jetzt gerade mit mir spricht. Ich sag ja, Ondra sagt mal was zu einem. Wir glauben das, wir wissen das aber nicht, weil wir sind die einzige Person, die das mitkriegen. Das heißt, könnte es eine riesige Halluzination sein? Yes. und sowas alles. Und wenn wir Leute treffen, die uns solche Geschichten erzählen, könnten die Gottheiten mit denen geredet haben? Ja. Könnten die sich das eingebildet haben? Ja. Ist die Gottheit, die uns sagt, ja, sie hat mit der Person geredet, eine Einbildung von uns, die uns etwas... Wir wissen, also das sind solche Sachen, das finde ich auch spannend.
Und vielleicht ist es halt eben sozusagen auch etwas, also was ich auch immer so interessant finde, was oft in den mythologischen Pantheons ja auch immer stattfindet, es gibt immer BotInnen oder Boten, wie auch immer, geartete.
Genau.
Das heißt, in den meisten Fällen ist es ja eh immer Secondhand, ne, was man dann vermittelt bekommt. Also es gibt immer noch eine Person, die Botschaft überbringt, die Nachrichten halt eben weiterleitet oder halt wie auch immer. Und das macht es so viel interessanter. Also ich würde immer
stille Post, genau, dieses Stille-Syndrom dann auch so, ne?
Oder vielleicht auch eben so dieses, was ich dann oft auch nutze, auch um mir das Spielleiten zu erleichtern, wenn Leute in Kontakt treten mit welcher Gottheit auch immer, dass ich dann immer wieder dazwischen schalte, weil dann kann man immer ganz gut sagen, das darf ich nicht erzählen oder ich kann das nicht sagen. Mhm. So, wenn ich das nicht weiß, so als Spielleitung, ne, so jetzt Blick hinter die Kulissen, wenn ich das nicht weiß oder keine Ahnung habe, ob ich das jetzt schon irgendwie preisgeben kann, will oder Details noch nicht feststehen, dann ist es so eine gute Antwort, weil es ist nachvollziehbar für die Gruppe, weil natürlich gibt es da Dinge, die bestimmte Mittelsleute dann auch nicht weitergeben können. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie nur ein, in Anführungsstrichen, Engel ist oder nur eine, weiß ich nicht, mechanische Botin des Clockwork Gottes oder was weiß ich was, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass die berechtigt ist, alles zu erzählen. So. Und deswegen macht es Sinn, ne? Also eher ja die Gruppe in Kontakt mit einer Gottheit setzt, lieber mal irgendwie dazwischen schalten, da nehmt ihr euch viel Druck raus, weil ihr dann mal sagen könnt, also da bin ich leider nicht berechtigt dafür, das zu beantworten.
Meine Clearance reicht
ja genau,
nicht.
Ja, ganz das, da muss ich meinen Abteilungsleiter fragen. Ja, aber es ist...
Also sich die anzugucken und auch die Aspekte, wie die zusammengewürfelt sind, voll, bei denen, die ich sehr spannend finde, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel für so einen kompakten Pantheon, der in sich gut Sinn macht, ohne dass man das jetzt so krass übernehmen muss, eins zu eins, um Gottes Willen nicht, ne? Aber dass man da so mal drüber nachdenkt, was es so alles gibt und was vielleicht in Anführungsstrichen abgedeckt werden kann.
Ja.
Und dann verschiedene Sachen zuordnet. Und wie gesagt, ich bin immer noch, das hat jetzt Pillars of Eternity nicht, aber auch total Fan von kleinen Gottheiten, dann, keine Ahnung.
Die.
Ne, von, wie gesagt, von, dass man dann irgendwann statt den Gott des Meeres, des Wassers oder sowas, die Gottheit trifft, der Tautropfen.
Ja,
halt
ja, genau.
Oder so, weil gerade geht es vielleicht um Tautropfen, das ist gerade wichtig.
Total.
Oder
sowas. Ja. Ich finde es auch, irgendwie ganz cool, wenn man so wirklich so die, ich sag mal so vier oder fünf große Gottheiten hat und die vielleicht dann eben darauf angewiesen sind, ganz viele so, ja, kleinere Aspekte von sich halt in Gottheiten arbeiten zu lassen, so, oder in kleinen Entitäten arbeiten zu lassen. Und dann, also wir hatten es ja ganz am Anfang gesagt, ne, was eine Gottheit ist oder nicht ist, ist ja total vage, also total auch so offen.
Ja.
Was vielleicht eine ganz gute Überleitung ist zu meiner nächsten Beute.
Gott, heute.
Wow, Überleitungstag, schlechthin. Das ist eine ganz kleine Beute an der Stelle, und zwar gibt es in den Science-Fiction-Culture-Novels von Ian M. Banks gibt es ein Konzept, das nennt sich, ich glaube auf Deutsch heißt es Aufsteigen und auf Englisch heißt es Sublimation oder Sublimation. Also es gibt die Sublimed, das sind halt Völker oder Spezies, die irgendwann in ihrer Entwicklung gesagt haben, wir steigen jetzt auf, und die verlassen dann unsere materielle Welt, also unsere vier Dimensionen, und steigen dann irgendwie in höhere Ebene auf, was auch immer das bedeutet, ist nicht so ganz klar, also ganz, ganz bewusst auch, und sind dann sozusagen irgendwie woanders, in Anführungsstrichen, ja. Und das ist so ein Konzept, das auch, glaube ich, gleich im ersten Buch stattfindet. Das Buch, auf das ich mich in erster Linie beziehe, ist jetzt Bedenke Phlebas oder Consider Phlebas, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht. Das ist ein wilder Ritt durch so dieses Universum. Da geht es um einen Krieg zwischen zwei Großmächten und ein ein Gestaltwandler, der dort zwischen den Fronten sozusagen gefangen, nicht zwischen den Fronten, er kämpft für eine Seite, aber er wird durch diesen Konflikt sozusagen, ja, extrem durcheinander gewirbelt. Also er hat so seine ganz eigene Abenteuerstory, die die wildesten Stationen hat. Und also ist ein echt cooles Buch, kann man auch im Grunde super gut für One-Shots und alles Mögliche klauen, weil da, die sind da in einer, ich glaube, da habe ich sogar schon mal geklaut, die sind in so einer abgedrehten Glaspyramide, wo sie dann Laser abfeuern und dann sind alle blind auf einmal und dann kommen sie auf so ein riesiges Orbital, wo sie auf einem Kreuzfahrtschiff irgendwie versuchen, was zu klauen und das Kreuzfahrtschiff fährt auf einen Eisberg drauf und das. Also, echt cooles Buch, was es mit Gottheiten zu tun hat.
Kreuzfahrtschiff und Eisberg, noch nie gehört, total, diese, ne? Geschichte.
Aber das ist halt so ein gigantisches, kilometerhohes, vor allem Kreuzfahrtschiff, was riesige Türme hat, die so in die Wolken ragen. Mhm. Und so, ne? Es ist sehr cool gemacht und tolle, also die Bilder, die es halt im Kopf erzeugt, sind halt total cool.
Sehr spannend.
Und das, was halt dieses Konzept so cool macht, ist halt, in dem Buch gibt es die Draazonen. Und die Draazonen sind vor irgendwann, also vor Ewigkeit mal aufgestiegen. Niemand weiß genau, wer die mal waren oder sowas, aber es gibt halt die Draazonen und die sind halt in Anführungsstrichen so gottgleiche Wesen, weil sie ja aufgestiegen sind und die können dann Dinge tun, die halt für alle anderen Leute, die in der materiellen Welt zu agieren, selbst die super hochentwickelsten Kulturen und Völker und sowas können das nicht so erklären, was die können und was die nicht können. Und die Draazonen sind in der Lage, halt das so die mächtigste Waffe dieser Welt eben zu nutzen. Das nennt sich Gridfire. Das ist im Grunde die Manipulation von den Gravitationsfeldern. Also das Grid ist im weitesten Sinne so das, was halt der Hyperspace ist. So. Und ich kann es auch gar nicht so gut erklären, wie es ist. So tief bin ich nicht in dem im Culture-Fandom. es ist aber ein cooles Konzept und die können sozusagen das so verändern, dass dort halt ein Energieüberschuss entsteht und dann halt eben punktuell einfach alles vernichtet wird, was dort ist. Und das hat halt immer, das wird so in Supernova-Stärke gerechnet. Und die haben sich entschieden, diese Macht unter anderem, was die halt können, zu nutzen, um eine gewisse Anzahl an Planeten zu beschützen, die sie die toten Planeten oder Planeten des Todes, also die Dead Planets der Draazonen nennen. Und das sind immer Planeten, auf denen irgendetwas passiert ist, was sozusagen ein Ende der Welt ist. Ne? Und niemand weiß, die erklären sich ja nicht. Ne? Die sagen ja nicht, wir machen das aus diesem und diesem Grund. Aber es gibt halt ganz viele Planeten in diesem Universum, die halt eben zu diesen toten Planeten gehören. Und der eine, um den es zum Beispiel dort geht, ist halt ein Planet, das ist halt, ich glaube, Shan heißt der oder sowas. Und diese Welt hatte halt ein für alle Seiten tödlichen Atomkrieg. Und anstatt dass dort quasi wieder sich die Welt erholen darf oder neu besiedelt werden darf, haben die Draazonen beschlossen, nein, das ist jetzt ein Planet, also einer dieser Death Planets. Und das bleibt jetzt so.
Zack.
Ja, und die haben halt verschiedene andere auch. Es gibt halt einen Planeten, wo halt ein großer Genozid passiert ist. Und der bleibt dann so. Also dieser Planet bleibt so. Und das Einzige, was dort halt, also es gibt dann eine Quiet Barrier, also eine stille Barriere um diese Welt. Das heißt, niemand darf rein. Und ne, also das ist verboten. Und wenn jemand unberechtigterweise versucht, auf dem Planeten zu landen, dann schnippen die mit den Fingern und dieses Gridfire vernichtet die. Außer Leute in Not. Und deswegen gibt es auf jedem dieser Planeten gibt es so ein paar Caretaker, die nur für Notfälle mhm. eine Station bemannen, also halt wirklich halt eben so eine Station haben, mhm. wo, wenn jemand in Not ist, kann die Person dann halt da notlanden und mhm. dort halt eben Hilfe bekommen. Und das Witzige ist, dass also jeder dieser Planeten hat halt eine Entität der Draazon, die sich um diesen Planeten kümmert, die aber nicht wirklich in Erscheinung tritt. So wirklich zumindest.
Ich mag das gute, das ist nach dem guten Horrorprinzip gemacht, wenn man es nicht sieht, ist es viel spannender. Es ist viel gruseliger. Und in dem Fall jetzt halt spannender, weil wenn man nicht weiß, wie die aussieht und wie die genau sind und so, sondern nur so, ja. Also
eben.
Es kann verdammt gut gemacht sein, das Mysterium aufrechtzuerhalten.
Ja, eben. Und das ist halt eben das Coole, ist, also wenn man jetzt, also weil ich habe das natürlich erstmal weitergedacht, und wie cool wäre es, wenn man das halt dann nicht auf planetarer Ebene sieht, sondern man mhm. hat dann halt eben Orte ja. auf der Welt, also auf deiner Fantasy-Welt,
ja, da habe ich auch sofort
dran gedacht. Wo halt niemand ja. rein darf, es sei halt außer in Notfällen. Und die gelten quasi so als mhm. Mahnmal? Fragezeichen. Aber was bringt ein Mahnmal, wenn man es nicht ja, genau. sehen darf?
So, wenn man nicht so, rein darf, genau.
Und ja. das Also diese eine Welt, ist, die heißt wirklich Char's World. Und die Leute, die dort als Caretaker sind, nennen diesen die Person, die sozusagen für die Welt zuständig ist, Mr. Adequate, nennen die den. Das ist der Overseer, so nennen die das da. Und Mr. Adequate kümmert sich halt um Char's World und erlaubt dann halt bestimmten Leuten dort Not zu landen oder eben nicht. Und das ist im Grunde so der ganze Auftakt dieser Story und so. Und ist auch ein leichter Spoiler, aber kein massiver, dass dieser Overseer einen Namen hat. Aber er tritt ja nicht in Erscheinung. Und das ist halt das Coole, finde ich.
Mhm. Mhm. Aber auch diese Orte, das finde ich
ja,
auch
eben. Super spannend. Also, mir geht es halt so vor allen Dingen um dieses Konzept.
Das ist mega cool.
Dass man halt eben ja. so Orte hat und dass man halt irgendwelche Entitäten hat, die auf jeden Fall mächtig sind und auf jeden Fall irgendwie existieren, aber die sich halt überhaupt nicht erklären, mhm. warum diese Orte jetzt wichtig sind und warum sie beschützt werden ja. sollen. So. Und dann gibt's halt in diesem Konzept dieses Sublime, also die Draazonen sind nicht die einzigen in der Buchreihe, aber es gibt mehrere. Und das andere, was ich ganz cool fand, ist, es gibt halt auch Remnants, das heißt, es gibt, wenn ein Volk aufsteigt, dann müssen halt alle gleichzeitig sagen, mhm. ich steige auf. Aber es kann halt mhm. entschieden werden, dass einzelne Individuen zurückbleiben für bestimmte ja, wie auch immer. Also es gibt nämlich ein Buch, das heißt mhm. Hydrogen Sonata. Das ist im Grunde, es ist ein Fantasy-Buch, weil es geht um eine mhm. Zivilisation, die auf diesem Konzept aufbauend quasi ein Jenseits für sich schafft, um ihre mhm. Religion quasi in trockene Tücher zu kriegen. So. Deswegen ist ein Teil der Gesellschaft mhm. aufgestiegen, hat dieses Jenseits gebaut, damit sozusagen alles noch so weiter funktioniert, wie es mhm. ursprünglich gedacht war. Und das mhm. fand ich halt auch eine super geil. Idee. So, das, ja, das ist halt
Self-made,
genau, self-made heaven. Genau, self-made heaven und alles, was halt daraus nice. Resultiert. Ja, also wie gesagt, das sind halt die Culture Novels von Ian M. Banks. Wunderschöne Science-Fiction, irgendwo zwischen Space Opera und Hard Science-Fiction. Sehr eigen, sehr britisch auch zum Teil, mit so einem sehr trockenen Humor, der manchmal erst so beim zweiten Lesen eines Satzes durchkommt. Also ist auch eine große Empfehlung.
Sehr cool. Ich glaube, als letztes von mir möchte ich noch so ein Shoutout an alle, oder nein, nicht alle, aber viele JRPGs geben, in denen es die Kirche gibt.
Oh ja.
Ich finde die Kritik, die in vielen mal mehr, mal weniger, manchmal ist es auch wirklich nur ein sehr einfacher, günstig gestrickter Bösewicht, ja, ja. dem nicht viel Hintergedanke innewohnt. Aber ich finde es immer sehr spannend, wie JRPG ganz verschiedene das institutionalisierte Religion ja. Quasi kritisieren oder aufnehmen oder was sie damit machen. Shout out to my mom. Ja, aber immer so, oh, die Kirche, das sind die Bösen, die sind schlimm, das wissen wir doch. Also als jemand, der viel davon gespielt hat, ist sie immer gleich, ah, ich weiß, wem wir am Ende hier. Und so, also das ist immer sehr süß und sehr lustig. Und oft,
Signature.
Das ist einfach so schön. Das ist total die Signature. Und genau, je nach Spiel ist es manchmal wirklich sehr dezidierte Kritik an der an Institutionen, weil es muss, das Lustige ist, dort ist es dann die Kirche. Aber sind wir mal ehrlich, man könnte es auch auf andere institutionalisierte Dinge total eben sehr gut anwenden und sowas. Das ist spannend. Aber dass man sich da vielleicht auch eben drüber Gedanken machen kann, wenn es diese Religionen gibt, wie ist es je nach Großstädten institutionalisiert, ja, dass das spannend sein kann, wer hat vielleicht die politische Macht? Ja, nein, vielleicht. Wo haben sie politische Macht? Wo haben sie keine politische Macht? Da denke ich dann auch an realweltlich so Sachen, die bei uns als Sekten gelten, ja, sozusagen, und nicht offiziell sich Religionen nennen dürfen, die sich in Amerika aus verschiedenen Gründen oder an anderen, ich weiß gar nicht, wo es vielleicht sonst noch so ist, Amerika ist mir jetzt natürlich in dem Fall präsent, aber die sich dort halt Religion nennen dürfen, und solche Sachen, das finde ich alles auch sehr interessant, das könnte man auch bedenken.
Total, grundsätzlich auch so diese Unterscheidung.
Je nach,
ne,
Ort, ne?
Ja.
Genau, auf jeden Fall, weil ich meine, gibt ja auch ganz bestimmt realweltlich ganz viele Leute, die sehr gläubig sind, aber mit der Kirche vielleicht wenig am Hut
haben. Aber auch umgekehrt.
Und trotzdem vielleicht, genau, das eben auch.
Ja, also es gibt ja auch ganz viele Leute, die bei der Kirche arbeiten, ohne das zu glauben.
Genau, sowas zum Beispiel. Und solche verschiedenen Leute kennenzulernen in Spielen, wenn es denn Gottheiten und sowas gibt, ist, glaube ich, auch super spannend.
Grandia 2 fällt mir gerade ein, auch als Beispiel. Da gibt es auch die Kirche. Also wenn ich mich jetzt nicht
Ich weiß auch, dass der eine Hauptcharakter eine, ich sehe nicht oder so, die gehört auf jeden Fall zur Kirche.
Und dann wird das aber auch, also was, deine Mom würde auf jeden Fall nicht enttäuscht werden.
Nein, meine Mutter hat, meine liebe Mom hat auch Grandia 2 gespielt. Like, that's the thing, we know this. Ja, also, Tales-Spiele sind da auch immer There's a church. Oh well. Let's see where it goes.
Das sind bestimmt die Guten.
Es ist, und das Schöne ist, es ist nicht immer, das ist es ja doch, es ist nicht immer schlecht. Und es sind auch, das mag ich auch, es ist auch nicht
auf alle Personen ist es auch nicht.
Manchmal,
ne? Also das ist das Coole.
Genau, das ist es halt auch. Genau, das ist ja das Wichtige und das ist, glaube ich, auch das Spannende dann für was man klaut aus dem Realweltlichen. Da ist ja auch quasi, ne? Ist ja genauso, sind ja auch nicht alle schlecht, aber halt einige. Und wer? Ja. Und wer hat, und wie gesagt, wer hat die Macht? Ne? Wer hat Kraft? Wessen Worte können Dinge bewegen? Ist, glaube ich, da auch immer super spannend.
Wie auch die Struktur auch sozusagen, also ne, die Struktur drumherum halt dafür sorgt, dass, in Anführungsstrichen.
Das ist,
ne,
glaube ich, sehr, sehr cool, alles, was man, wie gesagt, bedenken kann, wenn es um spannende Ortschaften geht, glaube ich. Gerade auch.
Auf jeden Fall.
Neue
Städte. Also halt auch so diese Unterschiede klar zu machen, hier sieht das so aus und hier ist das verboten oder hier wird das sozusagen belächelt. Ne? Also.
Oder auch zu entscheiden, hey, institutionalisiert gibt es das einfach nicht, Punkt, weil man da auch keine Lust drauf hat. Das ist auch
viel cooler wäre vielleicht sogar, ist verboten, das zu institutionalisieren, weil diese Gottheit das irgendwann mal richtig scheiße fand, was damit gemacht wurde. So, das ist, ne, das sind so Sachen.
Guck dir diesen Ort an, an dem man nicht mehr hingehen darf. Rumor has it, da war mal institutionalisierte Religion. Let's not do that again. Oder so.
Ich habe auch noch mal so einen kleinen Shoutout auch, weil es wird keine Comicreihe geben von Kieran Gillen, dass ich hier nicht irgendwie erwähnen werde in dem Podcast. Aber es passt einfach so gut, und zwar Wicked, also, oder The Wicked and Divine.
The Wicked and the Divine, ist naheliegend auch.
Die Prämisse, falls ihr mit dem Comic gar nichts anfangen könnt, ist, alle 90 Jahre kommen 12 Gottheiten reinkarnieren in junge Menschen. Also wirklich so um die 18, manchmal auch jünger, manchmal ein bisschen älter so. Um die 18-jährige Menschen. Sie werden angebetet, sie werden auch gehasst von vielen Leuten. Und 2 Jahre später sterben sie alle. Also das ist dann quasi, die haben ein Ablaufdatum. Genau 2 Jahre später sind sie dann weg. Ja. Das ist so die Prämisse. Und wir und die Reinkarnation oder die, ja, die Reinkarnation, um die es in dem Comic geht, ist halt die, ich glaube, 2013er Version. Das heißt, es gibt halt Anfänge von Social Media, oder nicht die Anfänge, aber so Social Media gibt es, Internet und so weiter. Und die Gottheiten werden halt wie Popstars behandelt, im weitesten Sinne. Aber es sind halt alles Gottheiten aus, ich sag mal, bestehenden Pantheons. Also es sind nicht irgendwie Gottheiten, die sich der Autor selber ausgedacht hat, sondern es sind halt, ja, es sind halt real bestehende Gottheiten. Und Jamie McKelvey ist halt verantwortlich für die Illustrationen und für den Look dieser Comicbücher.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne da echt auch nur die unheimlich schöne Artwork.
Ich zeige dir mal ganz kurz.
Ich habe den ersten Band hier auch liegen.
Ganz kurz, also ich habe die Bücher, ich kann nur empfehlen, es gibt so die großen Books.
Oh ja, nice. Die Hardcover dann, ja.
Ich kann die nur empfehlen, weil da so viel cooles Bonusmaterial drin ist. Es gibt in Universe gibt es ein Magazin, das heißt Pantheon Monthly oder Pantheon Monthly. Und dieses Magazin haben die dann für das dritte Buch produziert. Und dann haben die halt, Laurie Penny führt ein Interview mit Woden, mit dem sexistischen nordischen Valkyrengott und Schmied. Also es ist ein super cooles Buch darüber, wie Menschen zu Gottheiten werden, was es bedeutet, was so ein bisschen auch, also es ist irgendwo so zwischen Superhelden-Comic und was ganz anderem, weil es halt auch viel Popkultur ist. Ich habe dir gerade irgendwie, das ist Dionysos in die Kamera gehalten. Dionysos ist in dieser Welt einfach ein Rave-DJ. So, der macht halt 24/7 Party. Ja.
Yes.
Aber er selber macht halt, also ist halt nicht so der klassische Dionysos, weil es in bestimmten Aspekten ganz anders. Er kümmert sich so viel um die Leute, ne? Und möchte halt, egal was passiert, dass die Leute zumindest dann zurückdenken können und eine Nacht halt wirklich glücklich waren. So, das ist so sein Ziel, ne? Und das ist halt irgendwie so ganz cool, aber es gibt halt auch, einer der Gottheiten ist halt Lucifer, also Lucy. Und das ist halt das, was bei Lucy halt auf jeden Fall ganz deutlich und klar wird, ist, diese Gottheiten sind immer an Popstars angelehnt. Also Lucy sieht halt aus ein bisschen wie David Bowie. Dann gibt es halt Inanna, das ist eine sumerische Gottheit, der sieht aus wie Prince. Und, ne, und dann sind mal mehr, mal weniger, sind die halt so ein bisschen angelehnt an halt real bestehenden Popstars. So.
Das macht dieses Cover mit dem Blitz auch sehr viel mehr Sinn in meinem Kopf. Plötzlich so, I know where this comes
from. Aber was halt das ganz cool ist, ist halt, du hinterfragst dann halt im Laufe der Geschichte natürlich auch so, ist das so, sind im Grunde sind Popstars unsere Gottheiten, so, die, ne, also das ist, halt, das ist so die oberflächliche Lesung, so, aber auf der anderen Seite ist es dann halt eben auch so dieses, also, ne, wo ist diese Grenze, wo beginnt eigentlich die Entität Gottheit, und weil die auch zueinander super unterschiedliche Kräfte haben, also du kannst nicht sagen, ja, die können alle das, so, ist überhaupt nicht der Fall, die sind halt in irgendeiner Weise mächtig und werden angebetet, aber es gibt halt ganz viele Gottheiten, die jetzt, ich sag mal, in einem Kampf, ne, in einer Kampfsituation quasi keine Chance haben.
Wie nützlich ist Dionysos?
True, ne? Ja,
was macht er? Mit Weinsprühen und Trauben werfen?
Der kann halt, das ist halt das Ding, der kann halt so ein Hive-Mind erzeugen, so dass halt alle Leute in einem Rave quasi miteinander verbunden sind. Mhm. Aber der kann jetzt nicht Leute verbrennen, wie Lucifer. Lucifer kann halt Feuer aus den Fingern schießen und sieht dabei auch noch sehr stylisch aus.
As one does.
Die Prämisse ist halt richtig cool, und die Interpretation der Gottheiten, wie sie halt in diesem 12er Pantheon auftauchen, sind halt super spannend. Es gibt halt noch Baal, es gibt Baphomet, und also es gibt und da werden halt viele Themen aufgegriffen, die man vielleicht nicht so mit Gottheiten assoziiert, aber das ist irgendwie das Schöne, dass die halt sehr menschliche Probleme haben. Ne?
Das nehme ich auch von Pillars of Eternity immer mit, dass die gerade im zweiten Spiel hat man mit denen auch mehr zu tun, mit den Gottheiten, und ein bisschen mehr hands-on sozusagen. und da finde ich das auch ganz gut, die haben distinkte Persönlichkeiten. Also das sind nicht nur so Aspekte und nicht nur so, sondern die sind dahingehend sehr menschlich, ja, sozusagen, und sie verhalten sich auch wie Menschen. Ja. Also gerade jetzt, um bei Onra zu bleiben oder so, die ist petty dir gegenüber, die ist zum Teil richtig unangenehm, aus Gründen, die sehr nachvollziehbar auch, also okay, nachvollziehbar, aus Gründen, ob man das jetzt
irgendwie... Also aus Gründen, die man irgendwie verstehen kann. Ja.
Die man nachvollziehen kann, weil man sie sehen kann, aber wie gut man sich da hineinfühlen kann oder wie gut man das dann findet, weil nein. Aber deswegen läuft für Hater.
Ja, genau. Ja,
oder
ja.
So. Auch, die ist spannenderweise auch sehr bevormundend. Die meint's nur gut. Also wenn man sie im ersten Spiel trifft, die meint das sehr gut. Die hat da auch sehr gute Gründe, warum sie das so findet, wie sie das findet. Und ich denke mir so, nein.
Ja. Aber das ist...
I see where you're coming from, but no. Und das ist halt, also das glaube ich, macht distinkte Persönlichkeiten, macht Spaß, sich einfach zu überlegen, diese Gottheit ist so und so. Oder hat halt den und den irgendwie, ne, wie du schon sagst, Aspekt, ne, also oder hat das zugeschrieben bekommen und mag das aber vielleicht gar nicht, und was macht das dann mit der Person? Total. Also, und da aber auch beizubleiben, trotz, ohne jetzt verschiedene Auslegungen bei den Völkern natürlich irgendwie oder bei den Leuten dann wegzunehmen, finde ich das, glaube ich, besonders spannend, dass die halt bei der einen Gottheit, ne, da muss man sich ja auch immer nur die, wie gesagt, näher überlegen, mit denen es die Leute am Tisch dann zu tun haben sollen.
Ja, exakt.
Ne, also du brauchst ja nicht für 12 Leute irgendwie dann spannende Persönlichkeiten rauszusuchen. Darum geht's ja gar nicht. Diese Geschichte erzählst du ja gar nicht. Du brauchst dann nur die eine, die in dem Dorf, in das jetzt gegangen wird, oder vielleicht die Gottheit
der Klerikerin in der Gruppe oder so, ne?
Genau, ne? Oder es sind ja auch nicht immer Kleriker, die religiös sind oder sowas. Das ist ja auch spannend, genau. Ne? Also wenn man jetzt einen religiösen anderen Klassencharakter hat, also die relevant sind, die dann vielleicht 3 oder was, ja. Weil ich finde es nämlich auch immer spannend, irgendwie, dass in so einer Welt, in der es Gottheiten gibt, so wie sie in Fantasy-Welten oft auftauchen, gibt es niemanden, der keine Beziehung zu denen hat. Und wenn es halt die ist, dass man sich duckt und wegguckt und am liebsten nichts damit zu tun hat, ne? Aber man hat auf jeden Fall eine Beziehung dazu. Und das finde ich, glaube ich, auch immer spannend. Und wie gesagt, auch so ein Pillars of Eternity-Ding, wenn es halt 12 gibt, dass man sich jetzt nicht für den eigenen Charakter auch eine Beziehung zu allen ausdenken muss. Einer, der mit dem Way of Life am besten passt, dem kann man sich zugehörig fühlen. Und über die anderen hat man so rudimentäres Wissen halt, ne? So erlebe ich das da und finde das da auch sehr spannend.
Und ich glaube auch, das ist für die Spielleitung, also für jetzt alle, die jetzt zuhören, ein super wichtiger Aspekt. Das, was wir jetzt irgendwie im Grunde so als Fazit...
Ist ja sehr high concept.
Ja, genau, aber also aus Fazit, aus der ganzen Beute ist ja irgendwie so auch... Gottheiten sind halt das, was die Leute draus machen. Ne? Also so, selbst wenn sie real existieren, sind sie trotzdem larger than life. So, ne? Und so wie halt... alle Leute, die halt auch irgendwie, ne, jetzt beim Wicked Divine Beispiel, also The Wicked and Divine Beispiel zu bleiben, die, wenn Menschen auch in unserer Welt irgendwie einen gewissen Bekanntheitsgrad überschreiten, dann werden denen auch Dinge zugeschrieben, mit denen sie vielleicht unglücklich sind oder die sie halt vielleicht auch nicht antizipiert haben, ne? Also so. Und das, so ähnlich würde es halt auch sein. Ne?
Ja, und denk mal an dich selber, was du über Leute denkst, die du nicht gut kennst.
Ja, total.
Ja, also allein das schon, ne, zu überlegen, entfernte Bekannte, was man über die glaubt, so wie man sie kennengelernt hat, und wie viel von dem wird wahrscheinlich wahr sein oder so, ne? Gibt's je nach Menschenkenntnis, ne? Aber ja, und dann mach's mal 1000-fach, ne? Und so ein Kram.
Allein schon an Gerüchten, was du über, weiß ich nicht, Beyoncé oder sowas irgendwie durch, ne? Also so, um halt irgendwie so in dem Popkulturbereich noch zu bleiben.
Sich da auch, also Real-Life-Celebrities oder vielleicht auch historische Persönlichkeiten nehmen und was denen zugeschrieben wird, und das einfach, meine Meeresgottheit basiert auf Albert Einstein. I don't know.
Ich glaube, wir haben auf jeden Fall so ganz gute Eckpfeiler gehabt, woran man so Gottheiten irgendwie cool aufziehen kann. Und geht gerne auf unsere Webseite, also auf mitvorteil.de. Es kann nämlich gut sein, dass ihr dort eine kleine Spielhilfe findet, die wir zusammen gebastelt haben werden. Also zumindest haben wir das in Planung, und wenn ihr diese Folge dann hört, dann wird die vielleicht auch schon veröffentlicht sein. Ansonsten passende Überleitung wieder. Die nächste Folge ist ja gar nicht so weit weg von unseren
Pantheon-Mitgliedern.
Nämlich
Bierklauen für Paladine. Und siehst du, da haben wir schon gleich den ersten spannenden Konflikt. Ich finde ja Paladine nicht religiös. Und darüber reden wir ja, dann beim nächsten Fall. Mal.
Aber wir haben auch ein bisschen Fanpost bekommen.
Wir haben einmal Fanpost bekommen von Belsa. Vielen, vielen Dank dafür. Die gesagt hat, das fand ich sehr, sehr schön, also die einen spannenden Gott genannt hat aus Pathfinder, Dubral, der später zu jemand anderem wird, Son Kuthon, Aussprache ohne Gewehr, aber die auf jeden Fall angesprochen hat, was ich sehr cool finde, ich zitiere, stell dir vor, du erlebst ein Abenteuer, eine Kampagne und du beeinflusst den Avatar des Gottes oder seine Sichtweise. Nicht nur durch Ansprechen, sondern Taten und erweiterst somit, wofür er steht. Und das finde ich auch eine total schöne Idee, und das ist auch was richtig Spannendes. Diese gegenseitige Beeinflussung natürlich, weil die Gottheiten beeinflussen die Charaktere und die Welt durch ihre Existenz und sowas, aber dass man da eben auch selber was machen kann und die Sichtweise einer derart mächtigen Entität beeinflussen kann, ist eine super coole Idee.
Ja, danke dafür. Und vor allem auch, ich finde, das ist so etwas, was halt Pen and Paper Hobby exclusive ist. Ne? Also das kannst du in keinem anderen Hobby in dem Sinne ausleben oder ausspielen. Und das finde ich so immer sehr cool. Also wenn du halt wirklich dann halt diesen Effekt hast, oh, ich habe jetzt diese Gottheit mitgestaltet, mitverändert. Das ist ja schon beim Worldbuilding irgendwie ganz cool, wenn man halt eben sagen kann, ja, es gibt diese Gottheit noch nicht. Wie würdest du dir die vorstellen? Das ist ja schon ein cooler Moment, aber auf der anderen Seite halt auch irgendwie so feststehendes Verändern ist super. Und dann vielleicht in der nächsten Kampagne dann diese Veränderung dann spürbar zu machen.
Genau.
Ich habe noch eine Fanpost von Sebastian bekommen. Der hat uns über Instagram geschrieben. Also folgt uns gerne auf Instagram für schöne Behind-the-Scenes-Fotos, die Agi macht, und sie schreibt da auch immer wunderschöne kleine Texte zu. Sebastian hat uns nämlich geschrieben, er beschäftigt sich berufswegen mit nordischen Gottheiten und hat uns Videotipps gemacht, weil er für das staatliche Museum zu, oder für die staatlichen Museen zu Berlin arbeitet, hat er eine Videoreihe über die Germanenausstellung und Kult und Religion bei den Germanen gemacht. Und ich habe mir das angeguckt, und das ist ein sehr schönes, interessantes, kleines Video, was so ein bisschen das aufbricht, dieses, sind die nordischen Gottheiten, so wie wir sie kennen, eigentlich die, an die die Germanen geglaubt haben? Und er macht das sehr sympathisch in dem kleinen Video. Es geht halt irgendwie nur 10 Minuten, glaube ich. Das packen wir in die Shownotes. Danke für dein liebes Lob und deine Nachricht, Sebastian.
Und den coolen, coolen Videotipp.
Ja, und vielen Dank auch an alle anderen Fanpost-Beiträge und Nachrichten, die uns erreicht haben. Wir waren jetzt im kleinen Winterschlaf und haben nicht alles beantworten können und auch nicht alles aufnehmen können, aber wir versuchen so gut es geht wieder nachzuarbeiten. Wir rufen natürlich jetzt umso mehr dazu auf. Bis zur nächsten Folge. Es geht um die Paladine, also in welcher Form auch immer heilige KämpferInnen. Ich weiß nicht genau, ob Nachi dann da schon das, ob dir das schon zu weit geht.
Wir diskutieren.
Oder vielleicht sind es ja idealistische. Ich weiß.
Ja, also mit dem Idealismus gehe ich mit. Das ist da. Ich glaube, das hat mit der Mechanik zu tun, die 5e draus gemacht hat.
Okay.
Aber wir spielen ja nicht nur in D&D-Welten, oder wir bauen ja auch nicht exklusiv für D&D, sondern da gibt es durchaus.
Wir nehmen es ja nur als Template.
Also ich denke, wir wollen ja auch, und wir wollen ja auch durchaus, ne, das haben wir ja bei den Rangern auch gemacht, ne, vielleicht auch ungewöhnlichere Paladin-Beispiele versuchen zu finden.
Genau.
Insofern, die klassischen dürft ihr uns natürlich auch zuschicken, weil wenn ihr die cool findet, dann wollen wir natürlich gerne wissen, was ihr toll und spannend
findet.
Egal wie klassisch das auch sein mag, das ist ja, man muss ja nicht immer Sachen auf den Kopf stellen, man darf auch Spaß an den altbewährten Dingen haben. Das machen wir ja auch nicht nur, sondern wir stellen euch Dinge vor, die uns besonders gut gefallen haben, warum auch immer. Insofern her damit.
Aber ich bin schon gespannt.
Mein Paladin-Verständnis ist ein idealistischeres vielleicht als ein religiöses.
Aber dann werden wir eine interessante Metadiskussion darüber führen. Was ist eigentlich Paladin?
Bestimmt.
Ab wann ist Paladin? Und how much? Ja, cool. Dann vielen Dank für dieses wunderschöne Gespräch über Gottheiten und alles, was da dran hängt, Nachi.
Gerne. Ebenso, Dankeschön.
Ich freue mich darüber, dass wir im neuen Jahr wieder neue Ideen und Themen und ganz viel Beute austauschen können. Und vielen Dank fürs Zuhören
an
die lieben Menschen, die uns jetzt seit ein paar Monaten gebannt darauf hingewiesen haben, dass sie gerne eine neue Folge haben würden. Wir freuen uns, dass ihr immer noch abonniert seid, und wir freuen uns umso mehr über die mittlerweile 30 Menschen, die uns auf Steady unterstützen und mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass wir uns das Podcast-Hosting, die Software und alles andere, was wir an laufenden Kosten haben, leisten können und vielleicht sogar bald dafür sorgen können, dass wir dieses Projekt, den Podcast und auch den YouTube-Kanal wachsen lassen können, neue Dinge ausprobieren können und ja, wer weiß, was im neuen Jahr alles so passieren kann. Wir haben auf jeden Fall einen vollen Zettel mit Ideen und wir freuen uns darauf, sie euch zu zeigen.
Sehr, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und vor allen Dingen viel, viel Spaß auf euren weiteren Raubzügen.
Aber lasst euch nicht erwischen.